Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich eröffne hiermit die 78. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Wir befassen uns heute auf Antrag der Unionsfraktion mit dem Thema Kormoranmanagement, Schutz von Artenvielfalt und Fischereibeständen. Ich darf alle Teilnehmer ganz herzlich begrüßen an dieser öffentlichen Anhörung, sowohl hier im Saal als auch online. An meiner Seite begrüße ich den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Gesenhus. Herzlich willkommen. Für die Gruppe Die Linke tritt für diese Sitzung die Kollegin Hennig-Welsow aus dem Umweltausschuss aus und stattdessen Frau Kollegin Latendorf ein, die ihren Sitz übernimmt. Um einen störungsfreien Ablauf der Anhörung zu gewährleisten, bitte ich an dieser Stelle ausdrücklich darum, Nebengeräusche, Nebengespräche beziehungsweise Zwischenrufe zu vermeiden. Als allgemeinen Hinweis bereits vorweg, es gilt ein Fotografierverbot hier im Sitzungssaal. Das gilt auch für die öffentliche Anhörung. Die Sitzung wird allerdings live im Parlamentsfernsehen übertragen auf Kanal 4, sodass es dort auch nachvollzogen werden kann. Ich begrüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Unmittelbar nach der Anhörung wird Ihnen auch die Aufzeichnung dieser Anhörung auf der Mediathek zur Verfügung gestellt. Um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, bitte ich, dass Sie die Tischmikrofone jeweils ausgeschaltet lassen, außer in dem Moment, wo Sie selber sprechen. Ansonsten kann es auch nicht protokolliert und nicht verstanden werden. Ich möchte vor allem aber vorab zunächst unsere 8 Sachverständigen begrüßen und auch vorstellen. Das ist einerseits Bernd Koop, den wir hier nicht sehen, weil er online zugeschaltet ist, von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein. Wir haben dann Dirk Wüstenberg von der Kanzlei Wüstenberg, Professor Dr. Alexander Brinker von der Fischereiforschungsstelle Langenargen, dann Dr. Carola Winkelmann vom Institut für Integrierte Naturwissenschaften der Universität Koblenz, Stefan Jäger, den Vorsitzenden der Kormoran-Kommission des Deutschen Fischereiverbandes, dann Herrn Christoph Herrmann von der Beringungszentrale Hittensee vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie. Im Saal zuletzt Reinhard Sosat vom Deutschen Angelfischerverband und last not least erneut online Herrn Dr. Sebastian Zelder als Einzelsachverständigen. Soweit die Sachverständigen vorab Stellungnahmen eingereicht haben, sind sie verteilt worden an die Ausschussmitglieder und ihnen zugesandt worden. Von der Sitzung soll ein Wortprotokoll angefertigt werden. Ich sehe hierzu keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Wie vereinbart, soll so verfahren werden, dass die Sachverständigen jeweils einleitend 3 Minuten für ein kurzes Statement haben und wir anschließend in die Diskussionsrunde einsteigen. Hier ist es so, dass jeweils 5 Minuten je Fraktion, 2,5 Minuten für die Gruppen zur Verfügung stehen, wo gefragt und auch geantwortet werden kann. Ich bitte, dass wir uns möglichst auch an die Zeiten halten, sodass diejenigen Kollegen, für die es notwendig ist, auch um 13 Uhr zur nächsten Sitzung kommen können. Wir starten dann direkt in der Rednerreihenfolge, wie ich es eingangs benannt habe, nämlich zunächst mit Herrn Koop. Bitte schön, Herr Koop, Sie haben das Wort.
Ja, guten Tag. Ich begrüße erstmal alle hier aus Plön, bin also nur online zugeschaltet. Seit 1984 befasse ich mich mit den Kormoranbeständen in Schleswig-Holstein, seit 1992 als Gutachter auch im Auftrag der Landesregierung Schleswig-Holstein. Ich beschränke mich jetzt auf das Thema Bestandsentwicklung und würde dazu auch gerne gleich ein Diagramm freigeben von meinem Bildschirm, damit Sie das verfolgen können, was ich jetzt dazu zu sagen habe. Ich versuche es mal über Freigeben. Ob ich das hinbekomme. Das klappt im Moment noch nicht. Dann gehe ich nochmal zurück. Na, bevor jetzt zu viel Zeit verloren geht, es ist bekannt und es ist auch in der Stellungnahme von Christoph Herrmann aus dem LUNG schon enthalten. Der Kormoranbestand in Deutschland ist seit etwa 20 Jahren stabil nach einem sehr starken Anstieg. Der Anstieg ist erfolgt, nachdem die Art einmal unter Schutz gestellt worden ist und zum Zweiten die DDT-Anwendung in Deutschland erst stark reduziert und dann auch verboten worden. Der Kormoran als Endglied in der Nahrungskette war stark von Giften mit der Folge der Eischalenverdünnung betroffen. Mit dem Verbot ist der Bestand also gestiegen. Der starke Anstieg insgesamt, vielleicht auch historisch gesehen, ist natürlich begründet durch eine sehr starke Eutrophierung der Gewässer mitteleuropaweit. Man darf auch den deutschen Bestand nicht isoliert betrachten, sondern der deutsche Bestand ist eingebettet in den Bestand der südwestlichen Ostsee, also zusammen mit zum Beispiel Dänemark mit maximal 50.000 Paaren. Deutschland hat etwa 23.000 Paare. Das Maximum war 2019 mit 26.000 Paaren. Und das Entscheidende ist, dass das Wesentliche des Bestandes sich auf wenige Bundesländer konzentriert. Etwa die Hälfte des gesamten Bestandes in Deutschland siedeln in Mecklenburg-Vorpommern mit etwa 11.000 Paaren 2022. Schleswig-Holstein hat seit 1995 etwa 3.000 Paare, schwankend. Und die beiden Bundesländer haben schon mehr als die Hälfte des deutschen Brutbestandes, woraus sich ergibt, dass man eigentlich länderspezifische Regelungen im Umgang mit dem Kormoran treffen muss. Küstennähe ist in jedem Fall ein begünstigender Aspekt in der Besiedlung durch Kormorane, denn die Küstenmeere beinhalten eine ganze Menge von Arten, die als Nahrung für Kormorane dienen.
Herr Krupp, Sie müssen dann langsam zum Ende kommen. Die Zeit ist abgelaufen. Ja. Vielen Dank.
Das ist zunächst mal das, was ich zu sagen habe. Mein Kollege wird ja nachher sich noch weiter äußern.
Ich bitte auch auf alle auf die Zeit zu achten, die jeweils eingeblendet wird. Wir fahren fort mit.
Als Rechtsanwalt bis jetzt tätig gewesen, also im Bereich des Artenschutzes, hauptsächlich zugunsten der Wölfe und kämpfe dann im Namen der Naturschutzorganisation gegen die behördlichen Entscheidungen. Die Rechtsgrundlagen sind im Prinzip dieselben. Und der Kerngedanke des allgemeinen Artenschutzrechts heißt, dass die Tierarten generell geschützt werden sollen. Aber wenn es zum Konflikt mit der Wirtschaft oder speziell mit Arbeitsplätzen kommt, wird der Naturschutz typischerweise, so sagt man, hingewogen, hergewogen und anschließend weggewogen, spielt also keine Rolle. Und um dieses bei den seltenen Arten zu umgehen oder zu verhindern, gibt es den besonderen Artenschutz, um den es hier geht. Und da soll eben typischerweise nicht der Wirtschaftsgedanke vor dem Naturschutzgedanken stehen aufgrund der geringen Population. Und auch von dieser Vorschrift, das ist der Paragraph 45 und also 44, 45 Bundesnaturschutzgesetz, gibt es eben dann wiederum eine Ausnahme. Das ist ja auch typisch, erst Grundsatz, dann die Ausnahme und dann die Ausnahme der Ausnahme. Aber hier ist es so, dass dann, wenn man von diesen Ausnahmen dann Gebrauch macht, muss man eben zwei Dinge besonders beachten. Erstens die Kausalität. Also hier hätten wir die Frage zu beantworten, ist wirklich der Kormoran dran schuld, dass die Fischarten in ihren Beständen zurückgehen? Da kann man erstens streiten. Zweitens gibt es fast keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das wäre also eine Aufgabe für die Politik, diese wissenschaftlichen Studien etc. dann noch nachzutragen durch Beauftragung. Und dann gibt es zum Beispiel zwei Gerichtsentscheidungen, nämlich eine aus Baden-Württemberg bezüglich des Bodensees aus dem Jahre 2011. Da wurde festgehalten, dass der Kormoran nicht kausal ist für die damaligen Rückgänge. Andererseits vom Oberverwaltungsgericht in Magdeburg, da wurde gesagt, in Sachsen-Anhalt, da sei es an bestimmten Stellen der Fall. Also heißt es, es kommt auf den Einzelfall an und ein pauschales Urteilen spielt hier nicht nur keine Rolle, sondern ist fehl am Platz. Und wie gesagt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die müssen die neuesten sein. Und derjenige, der eingreifen möchte in den besonderen Artenschutz, muss das besonders begründen. Und hier gibt es, wie die Bundesregierung auch schon aus den letzten Legislaturperioden mitgeteilt hatte, klare Wissenslücken. und die sollten als erstes geschlossen werden. Dann muss man jetzt hier unterscheiden zwischen der Teichwirtschaft und der Flusswirtschaft. Teiche können typischerweise überspannt werden mit Netzen, zumal der Tierhalter ist ja auch einer, der verpflichtet ist, seine eigenen Tierchen zu schützen nach § 2 Tierschutzgesetz. Das gilt für die Schäfer, die sich mit den Wölfen auseinandersetzen müssen auch. Die müssen Herdenschutzmaßnahmen ergreifen, und zwar aufgrund des Tierschutzgesetzes. Und diese Möglichkeit muss man dann nutzen, damit man von der artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung überhaupt Gebrauch machen darf. Das heißt, beide Rechtsmaterien greifen ineinander über.
Das heißt, vielen Dank.
Diejenigen, die jetzt bedroht sind, in Anführungszeichen, sind die Flusswirtschafter, also Berufsfischer und vielleicht auch die Angler. Sachverständige haben wir ja hier. Und da muss man dann sagen, dass man eben günstigerweise nicht wie früher auf den Graureiher verweist und sagt, das sei das schuldige Tier. Heute ist es der
Vielen Dank, Herr Wüstenberg. Ihre Zeit ist damit zu Ende und wir fahren fort. Als nächstes mit dem Professor Dr. Alexander Brinker. Und ich achte jeweils auf die Zeit zu achten. Ich bitte auf die Zeit zu achten, die für jeden von Ihnen eingeblendet wird. Bitte schön.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Der Kormoran, über den wir heute sprechen, ist eine geschützte Art. Das ist er, weil ausnahmslos alle europäischen Vogelarten geschützt sind. Beim Kormoran ist es so, dass er schon seit 30 Jahren in einem guten Erhaltungszustand sich befindet und dass sich seitdem seine Anzahl deutlich erhöht hat, und das europaweit. Trotz des Schutzstatus ist ein wie auch immer ausgestaltetes, effektives Kormoranmanagement möglich. Das sehen wir innerhalb der europäischen Gesetzgebung in Nachbarstaaten, wie beispielsweise in Dänemark. Ich persönlich arbeite am Bodensee jetzt seit 25 Jahren als Fischökologe. Und 1999, als ich damit angefangen habe, geschah das noch an einem weitgehend intakten Gewässer. Das Gewässer war zugleich auch eine der bedeutendsten Binnenfischereien Europas. Aktuell droht diese Fischerei in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Der Kormoran nimmt auf der anderen Seite im Bestand extrem zu. Die Art hat am Bodensee keine natürlichen Feinde. Und die oft angesprochene indirekte Bestandskontrolle über das verfügbare Nahrungsangebot greift bei diesem hochmobilen Tier nicht. Wir können also unsere Verantwortung gar nicht einfach abgeben. Heute nimmt der Kormoran am Bodensee wesentlich mehr Fische als die Berufs- und die Angelfischerei zusammen. Und ja, natürlicherweise beachtet er dabei keine Schonvorgaben. Sein Fraßdruck gefährdet aber nicht nur fischereilich relevante Arten, sondern auch und insbesondere gefährdete Arten, rote Listearten. Ein ganz exemplarisches und ein bedeutendes Beispiel am Bodensee ist die Eschenpopulation im Auslauf des Bodensees und in dem angrenzenden Hochrhein, die zu den bedeutendsten Beständen der Esche in ganz Europa zählt und die aktuell zu erlöschen droht. Auch die Resilienz des Ökosystems Bodensee wird durch den Kormoran gestört. In dem Bodensee ist 2016 die hochinvasive Quaggermuschel eingewandert und hat bereits in diesen wenigen Jahren das Ökosystem stark verändert und Millionen Schäden angerichtet. Sie kann nicht durch muschelfressende Fische effektiv begrenzt werden, was natürlicherweise sonst möglich ist, da diese vorher vom Kormoran gefressen werden. Am Ende hilft uns hier ein lokaler, begrenzter Schutz nicht. Der Kormoran sollte aus Gründen des Fischartenschutzes, des Gewässerschutzes und der Fischerei, der regionalen Fischerei, substanziell sinken. Die Frage ist natürlich, wie kann so eine Bestandskontrolle aussehen? Am Bodensee wird gerade geprüft, ob es möglich ist, die Kormorane indirekt in ihrem Bruterfolg, den Bruterfolg zu minimieren, indem die Eier durch Drohnen mit Speiseöl eingeölt werden und sich dann nicht so erfolgreich entwickeln können. Das ist eine Maßnahme, die auch in Bäumen funktioniert, weil oft gesagt wird, dass das nur bei Bodenbrütern stattfinden kann. Vielen Dank.
Herr Professor Brinker, ganz herzlichen Dank, vor allem auch für die Einhaltung der Zeit. Wir fahren fort mit Frau Dr. Winkelmann. Bitte schön.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Gewässerökologin an der Universität Koblenz, vertrete hier aber meine eigene Meinung. Das möchte ich betonen. Vielen Dank, dass Sie das Thema Kormoran ansprechen und dass ich mitreden darf. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie hat ein ganz klares Ziel für die Entwicklung aller Oberflächengewässer definiert, den guten ökologischen Zustand. Dafür renaturieren wir im ganzen Land Fließgewässer. Dafür geben wir bis Ende 2027 insgesamt 61 Milliarden Euro aus. Das Ergebnis ist leider ernüchternd. Zwar hat sich die Qualität der Gewässer durchaus verbessert, aber das Ziel, den guten ökologischen Zustand, haben bisher nur 13% aller Fließgewässer erreicht. Ein wichtiger Grund für das Nichterreichen dieser Ziele in Fließgewässern ist das Vorkommen von Algenmassenentwicklungen, insbesondere auf der Sohle. Die führen zu einer Verstopfung dieser Kiessohle, der Kinderstube für Fische, Muscheln, kleine Wirbellose. Das verursacht einen Biodiversitätsverlust und damit eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes. Die europäische Nase, ein großer karpfenartiger Fisch, ist in der Lage, diese Algenmassenentwicklung zu reduzieren. Das konnten wir in einem großen Freilandexperiment zeigen. Es gibt also durchaus neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Es reagiert die Qualität des Kieslückensystems und die Wasserrahmenrichtlinienindikatoren. Und an der Stelle kommt der Kormoran ins Spiel. In einem Nachfolgeprojekt mussten wir erkennen, dass unter dem Kormoran-Prädationsdruck es im Westerwald nicht möglich ist, gesunde Fischbestände zu etablieren. Als wir dann den Fraßdruck abgeschätzt haben, hat sich gezeigt, dass ungefähr ein Drittel des Fischbestandes über Winter entnommen wurde. Und ein Drittel, das ist die Menge, die man als nachhaltig mögliche Entnahme bezeichnet. Also das, was man entnehmen kann, ohne den Fischbestand dauerhaft zu schädigen. Und das kommt daher, dass insbesondere die überwinternden Kormorane, teilweise aber auch Gänsesäger, Fischreiher, aktiv an den Winterruheplätzen der großen Fische jagen. Und wenn die fischfressenden Vögel alleine schon bei intensiver Vergrämung, und es war eine intensive Vergrämung an dieser Stelle, den maximal möglichen Ertrag entnehmen, können sie ohne Vergrämung selbstverständlich die Fischbestände so weit reduzieren, dass sie dann auch zusammenbrechen. Daher ist meiner Meinung nach der Fraßdruck der Kormorane die wichtigste Erklärung für die geringen Fischbestände. Und in vielen Fließgewässern verhindern diese geringen Fischbestände das Erreichen des guten ökologischen Zustands. Indirekt über diese Reduktion der Algenbiomasse und der Verbesserung der Habitatbedingungen, aber auch direkt, weil die Fische natürlich auch zur Bewertung herangezogen werden. Das heißt, aus diesen Zusammenhängen schließe ich, aus Sicht des Gewässerschutzes brauchen wir eine Reduktionsdichte des Bestandes, eine Reduktion der Bestandsdichte, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Winkelmann, auch für die Punktlandung. Und das Wort erhält als nächstes Herr Jäger. Bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Umweltausschusses, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin dankbar, zu dem vorliegenden Antrag Stellung nehmen zu können. Die Kormoran-Kommission des Deutschen Fischereiverbandes unterstützt selbstverständlich diesen Antrag im vollen Umfang. Bereits 2018 forderte das Europäische Parlament die Kommission auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten Maßnahmen zu ergreifen, die die Kormoranbestände mit allen Mitteln drastisch auf ein derartiges Maß reduzieren, dass einerseits die Bestandserhaltung der Kormorane gewährleistet ist und andererseits keine Bedrohung für andere Arten entsteht und Schäden in den betroffenen Aquakulturen abgewendet werden. Leider ist die Kommission bis heute der Aufforderung nicht nachgekommen. Einige Mitgliedstaaten sind aktiv, wie zum Beispiel Dänemark. In Deutschland gibt es nur Vergrämungsmaßnahmen im Rahmen von Kormoranverordnungen oder durch einzelne Ausnahmegenehmigungen. Der vorliegende Antrag greift diesen Mangel auf. Dass es effektive Mittel zur Bestandskontrolle gibt, zeigt das Kormoranmanagement in Dänemark. Darauf wurde gerade schon hingewiesen. Eingriffe in Brutkolonien erfolgen gezielt durch das Einölen von Eiern. Speiseöle, versetzt mit Lebensmittelfarbe zur Identifizierung behandelter Eier, werden mit der Rückenspritze aufgetragen. Und mittlerweile entwickelt sich die Technik ja weiter, sodass das auch mit Drohnen erfolgen kann, auch dann in baumbrütenden Kolonien. Die Forderung des oben zitierten Entschließungsantrages muss in Deutschland umgesetzt werden, um die nachhaltige Fischereiwirtschaft zu erhalten, das Scheitern aufwendiger Projekte zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zu verhindern und um gefährdete Fischarten zu schützen. Die aktuelle rote Liste der Fische in Nordrhein-Westfalen zeigt von amtlicher Seite, dass Handlungsbedarf besteht. Ich zitiere, auf fischfressende Tiere wie Kormoran können insbesondere in anthropogen beeinträchtigten Gewässern nachhaltige Schäden an der Fischfauna anrichten und erfordern ein landesweit koordiniertes Prädatorenmanagement. Daher geht der Antrag für ein bundesweites Management genau in die richtige Richtung. Hierzu hat der Deutsche Fischereiverband mit der Anlage 1 bei den Stellungnahmen einen Entwurf zu einem Aktionsplan Kormoran vorgelegt. Dieser basiert auf den drei Säulen Monitoring, Bestandsregulierung sowie Vergrämung und Schutz. Dazu müssen ergänzend zu den bestehenden Kormoranverordnungen Maßnahmen zur Bestandsreduktion gerade in Naturschutzgebieten möglich sein, in denen sich regelmäßig die relevanten Brutkolonien und Schlafplätze befinden. Gerade unsere Fließgewässer sind ja meistens unter Schutz gestellt, und da gelten halt aufgrund der räumlichen Beschränkungen die Kormoranverordnungen nicht. Zur Veranschaulichung des Konflikts habe ich dann noch die Anlage 2 beigefügt, die dann nochmal grafisch darstellt, was es für Probleme gibt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Jäger. Wir fahren fort mit Herrn Herrmann. Bitte schön.
Ja, schönen Dank. Schönen Dank für die Einladung. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte der Antrag der CDU-CSU-Fraktion zielt ja auf ein Bestandsmanagement, sprich also eine Reduzierung des Kormoranbestandes. Ich muss mal darauf verweisen, dass nach dem heutigen Erkenntnisstand, insbesondere dem Verständnis populationsökologischer Zusammenhänge, das nicht funktioniert. Man kann diesen Bestand nicht managen. Warum geht das nicht? Also zumindest nicht im Hinblick auf seine Zahlen. Der Kormoran ist ein Zugvogel. Im Jahresverlauf haben wir hier in Deutschland Kormorane aus sehr unterschiedlichen Herkunftsgebieten. Da ist der deutsche Brutbestand, ganz klar. Aber schon in der Nachbrutzeit, wenn wir eigentlich das Maximum sozusagen der Rastbestände haben, August, September, werden diese Rastbestände zum großen Teil aus Beständen des Ostseeraumes gebildet. Ich vertrete die Beregungszentrale, also wir haben natürlich auch entsprechende Beregungsergebnisse, die zeigen, welche Kormorane zu welcher Zeit hier bei uns weilen. Und es sind schon in der Nachbrutzeit sozusagen überwiegend Kormorane aus dem Ostseeraum, auch aus dem Nordseeraum, auch aus dem Binnenland, europäischen Binnenland, selbst ungarische Ringfunde haben wir da sozusagen. Wir bekommen Kormorane aus allen Gebieten Europas. So, und im Winter sind unsere Kormorane in ihren Brutgebieten gar nicht mehr da. Die ziehen ab nach Westen, nach Südwesten, nach Frankreich, nach Spanien und so weiter. Im Winter haben wir in dem Ringfundmaterial sozusagen ganz überwiegend zu 80% Kormorane aus dem Ostseeraum. Und wenn wir über den Ostseeraum sprechen, sprechen wir von 200.000 bis 250.000 Brutpaaren. So, und wenn Sie sozusagen hier am deutschen Brutbestand irgendwas manipulieren könnten, hätte das für den Winter überhaupt keine Effekte. Und sozusagen die Dänen übrigens, die kontrollieren ihren Bestand auch nicht durch irgendwelche Maßnahmen. Der dänische Bestand ist seit vielen Jahren auch konstant. So, die Lebensraumbedingungen für den Kormoran in Europa sind hervorragend. Und warum? Das ist von Menschen gemacht. Das eine ist die Eutrophierung, was Bernd Kopia sagte. Die Gewässerproduktivität ist also sozusagen ganz stark gestiegen. Das heißt, der Kormoran findet Nahrung und die Winter sind mild. Harte Winter waren früher ein regulierender Faktor. In der kleinen Eiszeit war jeder dritte Winter hart bis extrem hart. Heute haben wir 2 harte Winter in den letzten 30 Jahren gehabt. Also der Winter reguliert da gar nichts mehr. Und gegenüber sozusagen regulierenden Eingriffen ist eine Population, eine Vogelpopulation wie der Kormoran mit guten Umweltbedingungen unglaublich resistent. Also der kann dann seine Reproduktion steigern, der kann sozusagen das Erstbrutalter nach vorne verlegen, also mehr die Populationsreserve aktivieren. Also Vögel, die sonst nicht brüten würden, fangen an zu brüten. Die Überlebensraten steigen. Je weniger Jungvögel ich sozusagen im Winter habe, desto weniger ist sozusagen die Konkurrenz da und umso mehr überleben. Im nächsten Frühjahr habe ich genau das Ergebnis, wie wenn ich nichts getan hätte. Also die Wirksamkeit von Eingriffen in die Population ist aufgrund dieser populationsökologischen Kompensationsmechanismen absolut gering. Und deswegen führt natürlich sozusagen, ach, und das nächste ist natürlich, unser Brutbestand lebt ja auch von Zuwanderung. Also wir haben ja Zuwanderung in den Brutbestand aus 800 Kilometer Umkreis. Also belgische, die estnische Kormorane sind hier. Also letzten Endes der Lösungsansatz ist die lokale Vergrämung der Kormorane an den Orten hoher Konfliktintensität. Orte ohne, mit geringen Konflikten, da sollte man sie dann belassen und sie nicht wieder in die Konfliktorte zurücktreiben. Und letzten Endes die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit bedrohter Fischarten durch Lebensraumverbesserung im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie und des EU Restoration Laws.
Vielen Dank, Herr Herrmann. Und wir fahren fort mit Herrn Sosat. Bitte schön.
Sehr geehrte Damen und Herren, wo stehen wir gerade? Derzeit ist Europa das einzige Gebiet, in dem die Produktion von Fischen in der Aquakultur zurückgeht, aufgrund von überhöhtem Schutz von Prädatoren. Baden-Württemberg sind nur noch 31% der Fischarten nicht gefährdet. Die Bestandssichten sind auf einem katastrophalen Niveau. Bei Fischbestandsuntersuchungen zeigt sich regelmäßig das sogenannte Fraßloch. Das heißt, der komplette Mittelbau in den Fischbeständen fehlt komplett. Das ist die Größe, die dem Kormoran am besten in den Schnabel passt. Wer in ein paar Jahren reproduzieren soll, ist uns nicht ganz klar. Durch diesen Rückgang der Bestände findet eine Generosion statt, die stetig voranschreitet. Schon 1992 hat man sich in Rio verpflichtet, die genetische Vielfalt innerhalb einer Art zu schützen. Verpflichten ist das eine, tun ist das andere. Mittlerweile haben wir in degradierten innerstädtischen Bereichen bessere Fischbestände häufig als in renaturierten Strecken im ländlichen Bereich. Die Bestände sind auch so ausgedünnt, wie die Frau Winkelmann vorhin auch schon erwähnte, dass die Resilienz der Gewässerökosysteme immer mehr abnimmt. Schon 2013 hat der Dachverband der deutschen Avifaunisten in der Vogelwelt, das ist ihre Verbandszeitschrift, eine Metastudie zum Kormoran veröffentlicht, wo sie zum Schluss kamen, dass es eine nahezu flächendeckende Verbreitung und einen so großen Bestand von Kormoranen wie heute historisch nie gegeben hat. Diese Metastudie hat die ganzen historischen Belege aufgegriffen. Der Kormoran kehrt also nicht zurück, er breitet sich massiv aus in Europa. Diese andauernden Auseinandersetzungen zwischen Vogel- und Fischartenschutz haben bis heute eigentlich nur Verlierer hinterlassen. Zahllose Kormorane werden geschützt und in möglichst großer Zahl in den Schutzgebieten erbrütet, um danach ihrem Tod durch Abschuss auf Grundlage von verzweifelten Fischschutzmaßnahmen entgegenzusehen. Diese Abschüsse sind aber nur erforderlich, weil sich die Kormoranschützer seit vielen Jahren einer Bestandsregulierung pauschal verweigern. Aber wer so einfach die notwendigen Tools kennen wird, die wurden hier auch schon genannt. Der Kormoran muss dringend eigentlich endlich in den Anhang 2 der Vogelschutzrichtlinie aufgenommen werden, um ein entsprechendes Bestandsmanagement überhaupt zu ermöglichen. Anstelle von vielen einzelnen Kormoranverordnungen, aufwendigen Einzelfallentscheidungen, die immer nur der Vergrämung dienen, aber nie in den Bestand eingreifen. Wir brauchen ein Kormoranmanagement sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Dass es möglich ist, zeigt das Beispiel der Kurzschnabelgans. Hier findet schon seit langem eine internationale Zusammenarbeit für ein adaptives Bestandsmanagement einer Wildvogelart in Europa statt. Deutschland muss jetzt endlich eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit aufnehmen, um das Thema auch gemeinsam nach Brüssel zu bringen. Es gibt mehrere Länder im nördlichen Raum, die dazu gern auch bereit wären.
Vielen Dank, Herr Sosat. Und last not least hat das Wort Herr Dr. Zelter online. Bitte schön.
Kann man mich hören?
Ja, wunderbar, wir hören Sie.
Ja, prima, danke schön. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit zur Anhörung. Als Bewirtschafter einer von vielen betroffenen Teichwirtschaften in Sachsen begrüße ich die Initiative der CDU-CSU-Fraktion für ein bundesweites Kormoranmanagement und natürlich auch für ein europaweites. Deutschlands Teichwirtschaften sind Hotspots der Artenvielfalt und erbringen für die Gesellschaft eine einzigartig wertvolle Ökosystemdienstleistung, sprich Ersatzlebensräume. Die Existenz der deutschen Teichwirtschaften ist heute besonders durch den Kormoran stark gefährdet. Mit wachsender Kormoranpopulation verlieren wir immer mehr Teichwirtschaftsbetriebe und Teichflächen. Allein in den letzten 3 Jahren sank ihre Zahl um 251 Betriebe und 1.900 Hektar Teichfläche. Die Schäden des Kormorans liegen nicht nur in den reinen Fraßverlusten von etwa 500 Gramm bis 1 Kilo pro Tier und Tag, sondern erheblich sind vor allem die Folgeschäden. Kormorangruppen von 100 Exemplaren und mehr fallen in die Teichgruppen ein. Das führt zu schweren Verletzungen bei den Fischen und zu Dauerstress, an denen die Fische erst später verenden. Kormorane übertragen vor allem von Teich zu Teich Krankheiten und Seuchen, wie zum Beispiel die Keuherpesvirose, die hier bei uns in Sachsen sehr stark zu Buche schlug. Der sich daraus ergebende permanente Satzfischmangel muss aus anderen Regionen und Teichwirtschaften ersetzt werden. Das begünstigt wiederum das Einschleppen von anderen oder ähnlichen Krankheiten. Der größte Verlust für den Artenschutz heute liegt in der Aufgabe der Satzfischteiche. Die Aufgabe von Satzfischteichen ist eine der Hauptgefährdungen für geschützte Amphibienarten, wie zum Beispiel Rotbauchunke und Laubfrosch, aber natürlich auch viele andere Arten, Libellen und so weiter, die wie gesagt hochspezialisiert in den Teichwirtschaften leben und diese natürlich nutzen als Ersatzlebensräume. Die letzte Berichtsperiode zeigt bereits, dass sich der Erhaltungszustand inzwischen auch verschlechtert hat bei diesen Arten. Das Überspannen der Teiche mit Vogelschutznetzen ist in Sachsen praktisch nicht möglich. Also mir kann niemand erklären, wie man einen 30 oder 100 Hektar Teich mit Netzen überspannen soll. Das hat natürlich auch eine große Gefährdung für andere sehr schützenswerte Tierarten. Ich sage zum Beispiel den Seeadler oder den Fischadler. Wie will der sich dann noch vom Fischteich ernähren, der ja auf diese Teiche angewiesen ist? Also wir selber in unserer Teichwirtschaft haben mehrere Brutpaare, die hier davon leben. Wir sind schon soweit. Vielleicht ein Satz noch. Ja, also ich kann in den Punkten 1 bis 5 dem CDU-CSU-Antrag voll zustimmen und möchte sagen, dass wir in Sachsen eine gute Lösung gefunden haben. Und zwar haben wir hier eine Härtefall-Ausgleichsverordnung und eine Komovran-Verordnung, mit denen wir als Teichwirte sehr gut leben können.
Vielen Dank, Herr Dr. Zelter. Wir starten dann mit der Berichterstatterrunde für die Fraktionen. Es beginnt die SPD-Fraktion und wenn ich das richtig sehe, Frau Dr. Seitzel, ne? Bitte schön.
Genau. Vielen herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen und auch, dass Sie heute zu uns in den Ausschuss gekommen sind. Meine erste Frage geht an Herrn Kopp. Sie haben ja sehr ausführlich vorhin dargelegt, dass der Komoran zum einen zurück ist und dass das auch natürlich ein Erfolg des Naturschutzes und des Artenschutzes ist, dass er wieder zurück ist. Gleichzeitig haben wir jetzt hier in der Sachverständigenanhörung sowohl aus der Fischerei, aber auch aus anderen Bereichen gehört, dass das natürlich auch zu Problemen führt. Meine Frage ist, wie wir mit diesen Konflikten aus Ihrer Sicht umgehen können.
Vielen Dank. Und Sie können dann direkt antworten, Herr Kopp.
Ja, danke. Also ich hatte ja gezeigt anhand der Verteilung der Vögel, der deutschen Brutvögel auf die Bundesländer, dass die sehr ungleich ist. Und aus dem Grund hatte ich ja, und auch das, was der Kollege Christoph Herrmann sagte, die große Durchmischung des Bestandes, der ständige Austausch von Vögeln aus verschiedenen Regionen lässt eigentlich gar nicht zu, dass Eingriffe etwas bringen. Also ich will dazu als Beispiel noch nennen, würde man in einer Kolonie den Brutbestand verringern und damit letztendlich auch die innerartliche Konkurrenz reduzieren, steigt bei nächster Gelegenheit der Bruterfolg wieder an und gleicht das aus. Das ist auch dargestellt worden. Ich sehe tatsächlich auch nur eine Möglichkeit im Schutz der Gewässer, in der Qualitätsverbesserung der Gewässer, um mit dem Komoran etwas zu machen. Also Schleswig-Holstein hat zum Beispiel eine Komoran-Verordnung, die sehr weitgehend ist. Man kann sehr weit eingreifen. Im Übrigen auch länger, als es eine reguläre Jagdzeit ermöglichen würde, wäre der Komoran im Anhang 2 der EU-Vogelschutzrichtlinie. Dann wären nämlich Verfolgungen oder Eingriffe in der Brutzeit ausgeschlossen. Die Brutzeit dauert aber länger, als die jetzigen Verordnungen zum Beispiel in Schleswig-Holstein es eben regeln. Insofern ist auch kausal nicht immer klar, ob wirklich der Kormoran die Ursache für Fischrückgänge oder Bestandsrückgänge ist oder auch andere Ursachen, wie zum Beispiel Nahrungsmangel für Fische, Verschiebungen in der gesamten Nahrungskette in den Seen, zum Beispiel durch die Einwanderung der Quaggamuschel, die durch das Filtrieren des Wassers einen unglaublichen Eingriff in das Nahrungsnetz eines Gewässers vornimmt und zum Beispiel selbst Zuckmücken die Nahrung wegfiltriert. Das sind Dinge, die müsste man zunächst mal klären, bevor man einen Bestandseingriff sich überlegt, der nach den bisherigen Kenntnissen auch zur Populationsökologie keinen Erfolg verspricht.
Vielen Dank, Herr Kopp. Frau Dr. Seisel, Sie haben noch 2 Minuten für weitere Fragen.
Genau, ich habe gerne noch eine zweite Frage an Professor Brinker. Sie sind von der Fischereiforschungsstelle Langenargen, also am Bodensee. Da komme ich auch her, nicht aus Langenargen, sondern aus Konstanz. Diese Frage, die Herr Kopp gerade aufgerufen hat, die würde ich gerne an Sie noch mal stellen. Was sind Ihre Erkenntnisse zu den Ursachen für den Rückgang der Fischbestände am Bodensee oder im Bodensee?
Herr Professor Brinker.
Ja. Also das ist eine sehr komplexe Frage, weil es auf verschiedene Ebenen abhebt. Und ich beschränke mich in der Kürze der Zeit vielleicht gerade mal auf das, was uns im Moment am meisten umtreibt. Und das ist tatsächlich im Zusammenhang mit der Quaggermuschel zu sehen. Also die Quaggermuschel ist da und bindet sehr viele Nährstoffe jetzt in den Flachwasserzonen. Und die muschelfressenden Fische fressen diese Quaggermuscheln. Das haben wir in Untersuchungen gezeigt, wachsen sehr gut und sollten gute und große Bestände aufbauen. Das finden wir nicht. Und parallel dazu sehen wir einen massiven Anstieg der Kormoranzahlen, gerade im Sommer letztes Jahr auf bis 8000 Vögel hoch, die mehrere hundert Tonnen Fisch dem See entnehmen, die eigentlich fast gar nicht vorhanden sein sollen. Das kann ökologisch eigentlich nur der Zuwachs sein, der jetzt durch diesen neuen Fluss im Nahrungsnetz, Quaggermuschel, muschelfressende Fische, Kormorane möglich geworden ist. Und da ist natürlich eine große Gefahr für die seltenen bedrohten Arten, gerade in den Zuflüssen vom Bodensee gesehen, weil die natürlich dann Kollateralschäden miterleiden. Aber insbesondere ist die Selbstregulierung des Gewässers nach meiner Einschätzung dadurch stark gefährdet, weil eben kein natürliches Regulativ für die Quaggermuschel mehr da ist und das sozusagen entkoppelt wird. Und das ist da die größte Sorge. Man kann das jetzt auf viele andere Arten, wir müssen auch Obersee und Untersee getrennt betrachten. Ich glaube, das schaffe ich einfach nicht. Reicht Ihnen das? Dankeschön.
Vielen Dank auf jeden Fall, Herr Professor Prinker. Wir fahren dann fort mit der Unionsfraktion und das Wort erhält der Kollege Mack. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Ich glaube, die Debatte im Bundestag hat ja zu diesem Antrag gezeigt, dass dieses Problem im Kormoran nicht nur ein spezifisches jetzt am Bodensee ist, sondern dass wir deutschlandweit hier ein Problem haben, dass Fischbestände gefährdet sind. Es besteht also Handlungsbedarf. Ich richte meine Frage an Frau Dr. Winkelmann. Wir haben jetzt ja einiges schon gehört. Können Sie denn nachweisen, dass der Kormoran tatsächlich Fischbestände reduziert?
Bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Ja, das können wir tatsächlich, und zwar für unser Fallbeispiel im Westerwald. Es gibt aber auch noch andere internationale Untersuchungen, die Ähnliches schildern. Für unser Fallbeispiel im Westerwald, das finden Sie in meiner Stellungnahme, haben wir im Rahmen des Lachsprojektes, da ging es um Lachswiederansiedlung, 98/99 einen dramatischen Einbruch der Fischbestände von einem Jahr zum anderen gesehen. Und diese Fischbestände haben sich bis jetzt nicht erholt. Und gleichzeitig ist der Kormoran genau in dieses Gewässer sozusagen eingewandert. Das ist keine invasive Art, aber da hat er dieses Nahrungsgewässer entdeckt. Und seit 2007 wird dort intensiv vergrämt an einer dieser Messstellen. Und wir sehen, dass dort der Fischbestand wieder steigt, aber nur da. Also nur an dieser einen Stelle, wo vergrämt wird. Und weil ich jetzt schon wieder sehe, dass da passt es ja. Es ist eine Intensität der Vergrämung, die ist nicht in die Fläche übertragbar. Also das schaffen wir nicht überall. Aber es zeigt uns, es ist der Kormoran.
Vielen Dank, Herr Kollege Max. Sie haben weitere Möglichkeiten zur Nachfrage.
Dann richte ich die nächste Frage an Herrn Jäger. Herr Jäger, Sie haben dieses Statement in Ihrem Statement ja noch mal auch darauf abgehoben, dass dieser Aktionsplan Kormoran wichtig wäre. Welche weiteren Überlegungen haben Sie denn da konkret zu diesem Aktionsplan?
Herr Jäger, bitte.
Ja, als Vorbild für diesen Aktionsplan Kormoran dient halt das adaptive Bestandsmanagement der Kurzschnabelgans, der Begriff dieser Art fiel ja gerade schon. Also wenn man eine weitwandernde Vogelart, wie diese Kurzschnabelgans ja auch, ähnlich ist es mit dem Kormoran, wenn man da also Maßnahmen ergreifen will, dann muss man ein Monitoring machen. Ich muss dann Zahlen haben über die Bestände der Kormorane in dem Fall, natürlich nicht der Kurzschnabelgans. Ich muss dann gucken, wie sich die Fischbestände entwickeln und dann muss ich die Maßnahmen ergreifen, muss dann entscheiden, nach einem gewissen Zeitraum werden die dann angepasst, werden die Kormoranbestände, gehen sie zurück, ist das Management sehr erfolgreich, dann muss man das wieder zurückdrehen, sinken die Fischbestände weiter ab und reagiert der Kormoran nicht, muss man vielleicht weiter eingreifen. Wichtige Säulen sind halt gerade die genannten des Bestandsmanagements sind dann die genannten Formen wie zum Beispiel Einölen, sicherlich auch in Verbindung mit den lokalen Vergrämungsmaßnahmen. Aber wir müssen in die Brutkolonien durchaus reingehen können. Ich muss reduzieren können, um halt den Fischbestand zu schützen.
Vielen Dank. Herr Mack, Sie haben nochmal die Gelegenheit.
Ja, dann nochmal meine Frage an die Frau Dr. Winkelmann. Also wir haben ja im Prinzip dieses Thema Räuber-Beute-Beziehung öfters. Und man müsste ja normal davon ausgehen, dass sich das selbst reguliert. Warum brauchen wir aber dann ein Kormoran-Management?
Frau Dr. Winkelmann.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Diese Gleichgewichte sind gar nicht so häufig, wie wir immer denken. Und in der Kulturlandschaft schon mal gar nicht. Und Herr Herrmann hat ja ausgeführt, dass diese natürlichen Regulative nicht greifen. Ja, und es liegt daran, dass der Kormoran ein sehr viel größeres Gebiet hat, Lebensraum, einen sehr viel größeren Lebensraum hat als die Fische. Und damit kann er sozusagen einen Fischbestand übernutzen und kann dann weiterziehen. Und das ist auch der Grund, warum er so große Schäden verursacht. Also diese Gleichgewichte, das ist nicht so realistisch in der Naturwissenschaft.
Vielen Dank, Frau Dr. Winkelmann. Herr Mack, noch eine Minute für Sie.
Frau Dr. Winkelmann, aber warum reichen dann Vergrämungsmaßnahmen alleine nicht aus? Das wurde ja jetzt ja mehrfach angesprochen.
Ja, also Vergrämungsmaßnahmen basieren darauf, dass wir den Gesamtbestand nicht anfassen. Der bleibt konstant. Wir vergrämen die Tiere nur, sie sollen woanders jagen. Und das funktioniert halt in der Fläche nicht. Wenn wir wollen, dass mehr Fische überleben, dann müssen wir den Bestand in seiner Gänze reduzieren. Wir werden sonst diese großwüchsigen Fischarten, wie zum Beispiel die Esche, das ist eine FFH-Art, die werden wir wahrscheinlich verlieren. Die Nase, die Barbe, das sind deutsche Verantwortungsarten. Wir haben hier ein erhebliches Artenschutzproblem und wir verursachen uns ein ökologisches Problem. Und das funktioniert nur über ein echtes Bestandsmanagement.
Vielen Dank, Frau Dr. Winkelmann. Wir fahren dann fort mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und die Möglichkeit zur Frage hat der Kollege Kretz. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an alle Sachverständigen für die Stellungnahmen. Ich hätte eine Frage an Herrn Herrmann. Sie hatten sehr deutlich in Ihrer Stellungnahme gemacht, dass Sie jegliche Versuche, Bejagung oder Bestandsreduktion beim Kormoran zu unternehmen für aussichtslos halten, weil es an der eigentlichen Zahl der Tiere nichts ändern würde, weil die Art resilient gegen die entsprechenden Veränderungen wäre, besonders auch dadurch, dass es sich um eine wandernde Art handelt. Es gibt ja noch verschiedene andere Vorschläge im Antrag der Union, also der Einölung, der Störung der Brut in kalten Nächten. Könnten Sie vielleicht auf diese einzelnen Vorschläge mal eingehen, warum die untauglich sind in Ihrer Meinung, so wie ich sie verstanden habe?
Bitte schön.
Ja, schönen Dank, sehr gerne. Die Frage beantworte ich sehr gerne. Also es ist ja vor ein paar Jahren mal im Rahmen eines Gutachtens modelliert worden, was denn sozusagen Eingriffe in den Reproduktionserfolg bringen würden. Das hat die Universität Rostock gemacht im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern. Und das Ergebnis war sozusagen unter der Voraussetzung, dass keine Zuwanderung erfolgt. Ja, keine Zuwanderung, aber wir haben Zuwanderung, nicht? Wir haben Zuwanderung in unserem Brutbestand aus einem Radius von 800 Kilometern. Nicht? Unter diesen Voraussetzungen, dass keine Zuwanderung erfolgt, brauche ich eine Verhinderungsrate von deutlich über 50%. Ja, von deutlich über 50%. Und das natürlich nicht nur in Deutschland. Sie müssten also über 50% der Eier, also der Eier einölen oder Jungvögel auskühlen oder was auch immer. Das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Denn die Kormorane, die letzten Endes nachher hier in Deutschland irgendwo vielleicht am Bodensee Probleme verursachen, sind ja im Herbst, winterzeitigen Frühjahr die Kormorane aus dem Ostseeraum. Das ist Russland, das ist Estland, das ist Finnland. Wir haben dort 250.000 Brutpaare und da sind solche Maßnahmen von vornherein rein aussichtslos. Ganz abgesehen davon, dass solche Sachen mit Auskühlen schon gar nicht funktionieren können, weil ein Großteil der Kormorane erst dann anfängt zu brüten, weil wenn sowieso keine kalten Nächte mehr sind. Nicht? Viele Gebiete sind überhaupt nicht zugänglich. Versuchen Sie mal sozusagen eine Auskühlungsmaßnahme in Peenemünde zu machen, wo also sozusagen 15% des deutschen Kormoranbestandes brüten zwischen Bombenkratern aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und total versumpftes Gebiet. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht machbar und wie gesagt, es bringt ökologisch überhaupt nichts. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, Kormorane abzuschießen, Reduzierung des Brutbestandes, auch das hat sozusagen die Universität Rostock mal durchmodelliert. Wir haben eine Populationsreserve. Diese Reserve kennen wir nicht genau. Wir wissen also nicht genau, wie viel Entnahme gleich wieder ersetzt wird, weil einfach eine Reserve da ist. Und da haben sie verschiedene Modellszenarien durchexistiert. Und am Ende kam heraus, es geht nur, wenn ich extrem hart reingreife. Extrem hart sozusagen in die Brutbestände, also nicht irgendwelche Nichtbrüter abschieße, sondern tatsächlich Brutvögel, so wie es in Europa im 19. Jahrhundert gemacht wurde, wo also tatsächlich mit militärischen Mitteln Kolonien zerstört wurden. Jede Kolonie wurde innerhalb kürzester Zeit sozusagen de facto zerstört. Das können wir heute in Europa mit einem Bestand von etwa also der Bestand, der hier für uns relevant ist, Ostsee, Nordsee, Nordatlantik, von etwa 300 bis 350.000 Brutpaaren nicht machen. Und ich weiß auch nicht, ob Sie das in der Kaliningrader Region, da sind 10.000 Brutpaare, ob Sie da also irgendwo in die Brutbestände eingreifen können, in der Härte, die erforderlich wäre, um eine Bestandsregulation vorzunehmen. Es geht nicht. Das ist also sozusagen, es erfordert eine Härte, die nicht umsetzbar ist.
Vielen Dank. Herr Kretz, haben Sie weitere Fragen?
Ja, Frau Dr. Winkelmann hatte ja die Nase erwähnt, ein wandernder Fisch. Da würde mich einmal, Herr Herrmann, aus Ihrer Sicht interessieren, inwieweit denn Bauwerke in den Flussläufen eine Relevanz haben, also die Bedeutung der Durchgängigkeit von Flüssen. Ist das etwas, was vielleicht den Bestand von solchen Fischen auch beeinflusst? Und im Nachgang würde ich natürlich dann auch Frau Dr. Winkelmann noch die Chance geben, auch darauf zu antworten.
Ja, Herr Herrmann, bitte.
Ganz klar natürlich. Die bedrohten Fischarten sind ja nicht nur durch den aufgrund des Kormorans bedroht, sondern ihre Lebensräume insgesamt sind in hohem Maße degradiert worden. Da hat sich jetzt vieles daran getan. Durch die Wasserrahmenrichtlinie ist die Durchgängigkeit wieder verbessert worden. Da wird auch dran was getan. Aber daran muss man weiterarbeiten, weil natürlich Populationen resilienter sind gegenüber Prädation oder anderen negativen Einflüssen, je mehr günstige, richtig gute Lebensräume sie haben. Dann gibt es auch irgendwelche Flüsse, wo die Kormoran nicht sind, wo sie zurückziehen, wo wieder eine Wiederbesiedlung erfolgt und so weiter. Also die Resilienz von Populationen ist grundsätzlich größer, je besser die Umweltbedingungen insgesamt möglich auf großer Fläche ist.
Vielen Dank, Herr Herrmann. Und Frau Dr. Winkelmann, Sie haben ganz kurz noch die Zeit, auch zu antworten.
Als erstes, die Nase ist ein Kurzdistanzwanderer. Die wird durch Wanderhindernisse nur sehr bedingt geschädigt. Und Sie haben recht, die Resilienz steigt, je besser es wird. Aber der Kormoran ist ein Küstenvogel, der kann 16 Meter tief tauchen. Zeigen Sie mir den deutschen Fluss, den der nicht komplett durchtauchen kann. Also ja, es hinkt.
Vielen Dank. Wir fahren dann fort mit der FDP-Fraktion und das Wort hat Frau Kollegin Harzer. Bitte schön.
Schon so schnell. Was ich jetzt gerade vorbereitet. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich in erster Linie an den Herrn Sussert. Herr Sussert, wir haben jetzt Positionen von den Kollegen hier unten an den Tischen gehört. Eine zum Beispiel, der Nachbar neben Ihnen erklärt uns sehr ausführlich, was alles nicht geht. Das finde ich immer sehr beeindruckend, weil mich ja persönlich interessieren würde, was geht, weil das eine Thematik insgesamt ist, die uns seit 10, 20 Jahren beschäftigt. Und ich würde jetzt erstmal anfangen mit einer ganz konkreten Frage an Sie, Herr Sussert. In den Bundesländern bestehen ja bereits Verordnungen, die unter anderem die Abschlusszeiträume von August bis März beinhalten. In Baden-Württemberg wird an einem internationalen Kormoranmanagement mit Österreich und der Schweiz gearbeitet. Und ich würde gern von Ihnen wissen, funktionieren diese Verordnungen? Wo funktionieren diese nicht? Was wäre zu tun von der politischen Seite her, damit wir dort Effekte erreichen können? Teil 1, danke.
Danke, Frau Harzer. Und Herr Sussert, bitteschön.
Wir haben das Problem bei der derzeitigen Einstufung eben ohne Anhang in Europa. Er ist von der Liste 1 rund, aber nicht auf die 2 draufgekommen. Dürfen wir eben nur vergrämen. Vergrämung ist keine Bestandsregulierung. Sie darf den Bestand auch gar nicht regulieren. Sie dient allein dem Zweck, den Vogel von einem Gewässer zum anderen zu jagen. Und die Naturschutzbehörden achten da auch peinlich genau darauf, zumindest in Baden-Württemberg, dass diese Vergrämungsabschüsse keinen negativen Effekt auch auf die lokale Kormoranpopulation hat. Es ist natürlich so, eine Bestandsregulierung zu verhindern und dann zu sagen, Abschüsse bringen nichts, ist ein bisschen unfair eigentlich. Aber das ist die Situation, die wir hier auch gerade wieder mehrfach gehört haben. Solange wir eben nur diese einzelnen Vergrämungsabschüsse, die von einem Gewässer zum anderen die Vögel jagen, kann sich doch an der Gesamtsituation auch gar nichts ändern. Die Population ist riesig. Ich habe es vorhin gesagt, selbst Dachverband der Avifaunisten kam zum Schluss, wir haben mehr Kormorane als je zuvor. Die vermehren sich auch entsprechend. Wie soll das Hin- und Herjagen von einem Gewässer zum anderen, wo man einzelne Vögel schießen darf, irgendwie hier einen großartigen Erfolg mit sich bringen? Wir müssen endlich so weit kommen, dass die Bestände entsprechend gemanagt werden. Und das heißt dann auch zu gucken, wie geht es dem Kormoran, wie geht es dem Fisch und dann Höchstzahlen festzulegen, dass es sowohl den Fischbeständen gut geht, als auch, dass die Kormoranbestände nicht bedroht sind. Aber bisher sehen wir zu, zumindest in Süddeutschland, wie die Bestände deutlich weiter wachsen. In Norddeutschland stagnieren sie. Dadurch wird es den Fischen nicht besser gehen. Und ich habe es vorhin gesagt, diese Abschusszahlen, gut 400.000 im Jahr, nicht im Jahr, 400.000 waren es, glaube ich, in 10 Jahren. Jetzt setzen wir das mal in Relation zu den Rehen, weil ich glaube, wir schießen 1,2 Millionen Rehe in Deutschland pro Jahr. Also so viel ist es nicht. Man könnte ruhig etwas drastischer in die Population eingreifen. Es ist auch notwendig, weil ansonsten bricht uns auf der anderen Seite das Ökosystem die Fische komplett weg.
Vielen Dank, Herr Sosat. Frau Harzer, haben Sie eine weitere Frage?
Ja, die Frau Winkelmann hatte ja vorhin schon festgestellt, dass wir in einem Kulturraum leben und insofern sich die Bestände beidseitig praktisch nicht mehr von alleine oder dass das Gleichgewicht nicht gegeben ist zwischen den Fischarten und den Kormoranen selber. Ich gewinne so langsam einen Eindruck, warum die Arbeitsgruppe, die 2012 gegründet wurde hier von Unionsseiten, die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 2018 ergebnislos aufgelöst wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand von Ihnen in dieser Arbeitsgruppe mit dabei gewesen ist, weil das, was mich persönlich interessieren würde, wäre, was die Gründe für das Scheitern gewesen sind. Ich weiß nicht, Herr Sosat, waren Sie in der Gruppe mitbeteiligt oder haben Sie da Informationen dazu?
Herr Sosat, bitte.
Informationen habe ich dazu. Diese Bund-Länder-Arbeitsgruppe war eine reine Fachgruppe zwischen Fischereiverwaltung und Naturschutzverwaltung. Also die Interessenvertreter, wie man so schön sagt, also die Vogelschützer und die Fischereiverbände waren hier nicht beteiligt. Das war eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe, die dann im Endeffekt, ich meine, die einen sagen, unsere Fischbestände brechen weg, wir müssen irgendwas machen. Und die anderen sagen, wir haben rechtliche Bedenken und wir wissen, zumindest bei uns in Deutschland, sobald das nicht hundertprozentig belegt ist, die Schäden oder auch die Wirkungen, kommen sofort die Anwälte und finden den Haken. Also traut sich die andere Seite auch nicht, was zu machen. Es fehlt der politische Wille oder hat gefehlt. Ich hoffe, er kommt jetzt irgendwann.
Vielen Dank, Herr Sosat. Frau Kollegin Harzer, ich würde sagen, Sie haben in der nächsten Runde noch mal Gelegenheit. Und wir fahren fort mit der AfD-Fraktion, dem Kollegen Bleck. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Hirte. Ein bundesweites Kormoranmanagement, noch besser ein EU-weites, ist notwendig, weil die Brutgebiete des Kormoran und die Belastungsgebiete eben nicht räumlich aneinander gekoppelt sind. Wir haben, und das ist deutlich geworden, ein Spannungsfeld auf der einen Seite zwischen dem Vogelschutz und auf der anderen Seite dem Fischschutz, leider mit einem Schwerpunkt auf dem Vogelschutz, mit massiven Auswirkungen auf die Gewässerökologie. Das hat Frau Dr. Winkelmann hier deutlich gemacht. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass Deutschland keine Naturlandschaft, sondern eine Kulturlandschaft ist. Und eine Kulturlandschaft muss der Mensch in dem von ihm geschaffenen Landschaft auch regulativ eingreifen. Und das ist eben auch der Grund, warum die Natur sich selbst in einer Kulturlandschaft nicht so ohne weiteres regulieren kann. Meine Frage möchte ich an Herrn Dr. Zelder richten. Es wird oft behauptet, der Kormoran sei für die Binnenfischerei beziehungsweise dann auch für die Teichwirtschaften, sind ja Vertreter auch der Teichwirtschaften, ein untergeordnetes Problem, während andere Probleme übergeordnet seien. Können Sie als Mann der Praxis diese Einschätzung teilen? Welche anderen Probleme haben die Teichwirtschaften noch und wie gewichten Sie diese Probleme im Vergleich zum Problem mit dem Kormoran?
Danke, Herr Bleck. Und Herr Dr. Zelder, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Bleck, für die Frage. Ich hatte ja schon erwähnt, dass in Sachsen doch schon eine gute Regelung gefunden wurde durch die Kormoranverordnung und durch die Härteausgleichsverordnung. Dort können die Teichwirte ganz gut damit leben. Und ich denke, im Allgemeinen wird damit auch ganz gut entgegengekommen von Seiten der Behörden. Wo wir noch Probleme sehen, große Probleme, die noch geklärt werden müssen in den sächsischen Teichwirtschaften, ist die unter 90% der Teiche wurden unter Schutz gestellt, unter FFH-Schutz. Und daraus ergeben sich riesengroße Probleme. Diese müssten wir noch mal auch in Zukunft diskutieren. Denn FFH-Gebiete bedeutet, dass das gemeldete Lebensräume nach Brüssel sind, Biotope. Und das widerspricht oftmals der fischereilichen Bewirtschaftung. Also dort muss die Politik noch mal ran, dort müsste es noch mal Regelungen geben. Dort haben wir große Probleme, gerade in der letzten Förderperiode jetzt. Wir haben leider solche Förderkulissen erstellt bekommen, dass wir, ich selber als Teichwirtschaft, nur noch 10% meiner Fläche die Flächenförderung nutzen kann, die von der EU bereitgestellt wurde. Unter dem Aspekt dieser FFH-Bedenken, die es da gibt, dass durch die Bewirtschaftung verschiedene Tierarten zurückgehen, was allerdings nicht bewiesen ist und was auch ich sage mal, aus unserer Sicht sehr umstritten ist. Also ich bin da nicht der einzige Teichwirt, der davon betroffen ist. Da sind mehrere Teichwirte betroffen und dort sollte man noch mal ernsthaft drüber nachdenken.
Danke, Herr Dr. Zelder. Herr Bleck, Sie haben noch fast 2 Minuten über. Mögen Sie weiterfragen?
Ja, also wir arbeiten ganz massiv an der NISTA, ein bisschen auch an der WIED und an der SIEG, aber die Ergebnisse, die ich gerade vorgestellt habe, waren an der NISTA.
Herr Bleck.
Ja, da mich interessieren, weil ich weiß ja, dass insbesondere die SIEG, aber auch beispielsweise die Lahn, also sind ja Fließgewässer im Einflussbereich, sehr stark betroffen sind von Querverbauten in der Tat. Und Sie haben für sich vorhin auf den Lachs bezogen. Der Lachs ist aber eine weitwandernde Fischart. Und da würde mich in der Tat interessieren, wie stark da eigentlich die Auswirkungen sind. Nach meinem Kenntnisstand sind die enorm durch die Querverbauten.
Ja, also jetzt müssen wir aufpassen. Gerade ging es um die Nase. Und die ist kein Weitdistanzwanderung, genau. Und der Lachs ist natürlich noch von ganz anderen Bedingungen betroffen als die standorttreuen Fische. Da gibt es die Marinephase und da gibt es natürlich die Durchwanderbarkeit der Flüsse. Und da kommt es dann auf die Flüsse an. Wir haben durchaus Flüsse wie die Nister, wo es Lachsrückkehrer und auch Naturvermehrung gibt. Da spielt der Kormoran dann eine Rolle. Es gibt andere Gewässer wie die Lahn. Ich weiß gar nicht, wie viele Stauanlagen da sind. Und da kann kein Lachs mehr aufwandern. Also man muss es für jeden Ort, muss man sich das anschauen. Wir haben hier keine Lösung einmal quer über die Stange. Das schaffen wir nicht.
Herr Bleck, vielen Dank. Dann kommen wir zur Gruppe Die Linke. Und das Wort hat Frau Ladendorf. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich möchte, bevor ich meine Frage stelle, einen Hinweis an die CDU geben. Also wir haben 2018 mein Kollege Jan Korte eine kleine Anfrage an die Agrarministerin Julia Klöckner gestellt, was das nationale Kormoranmanagement betrifft. Und die Antwort lautete, das im Beschluss der Agrarministerkonferenz vom 27. Oktober formulierte Ziel der nationalen eines nationalen Kormoranmanagements auf Bundesebene mit Handlungspflichten der Länder ist verfassungsrechtlich und vor allem wegen der Zuständigkeit der Länder nicht durchführbar. Würde sich jetzt die Frage stellen, sozusagen, was hat sich in der Rechtslage jetzt geändert von 2018 bis heute, dass Ihr Antrag jetzt verfassungskonform ist? Meine Frage geht an Herrn Christoph Herrmann aus meinem Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern. Da wird ja intensiv gerade daran gearbeitet, auch weil natürlich die Population der Kormorane in Mecklenburg-Vorpommern sehr groß ist. Sie haben in Ihrem Statement auch gesagt, dass die Lösung bzw. Reduzierung von entsprechenden Konflikten mit dem Kormoran durch geeignete Vergrämungsmaßnahmen möglich sei, wo es eben sozusagen genau an dem Ort, an dem der Konflikt entsteht. Was wird aber falsch gemacht? Also sozusagen, wir haben die Konflikte, wir haben es eben gehört, wir haben eben sozusagen die Populationsstärken, von denen wir hören bei den Kormoranen, wir haben die Populationsverluste bei den Fischen. Also muss doch irgendwas falsch gemacht werden. Können Sie dazu vielleicht was sagen?
Herr Herrmann, Sie haben bei 2,5 Minuten jetzt noch eine gute halbe Minute Zeit zur Antwort.
Ja gut, also es gibt natürlich auch Konflikte, die ich nicht so ohne weiteres lösen kann, auch wenn ich nichts falsch mache. Fakt ist natürlich, für Mecklenburg-Vorpommern würde ich sagen, haben wir eine ganze Menge richtig gemacht. Also wir haben eigentlich von Anfang an, wir haben 2 große Teichanlagen und die sind auch in Schutzgebieten, in Naturschutzgebieten und da haben wir immer gesagt, die Produktion, auch als Naturschützer haben wir gesagt, die Produktion ist nur möglich, wenn ich hier eine Vergrämung zulasse und zwar möglichst weitreichend. Die haben dann also sozusagen während der gesamten Besatzzeit der Teichanlagen eben auch in den Sommermonaten und so weiter Vergrämungsabschüsse machen dürfen. Und das haben sie auch gemacht. Nicht? Und damit konnten sie produzieren. Also Lewis, Herr Stahl hat mir irgendwann mal gesagt, okay, mit diesen Genehmigungen kann ich produzieren. Das war also erstmal, haben wir da eine ganze Menge richtig gemacht. Natürlich verschwindet der Konflikt nicht, die Kormorane kommen wieder. Aber ich kann eben nicht sozusagen in Europa einen Bestand von mehreren 100.000 Brutpaaren dezimieren, um letzten Endes nachher an der Lewis weniger Kormorane zu haben. Das Problem muss ich an der Lewis durch Vergrämung lösen. Wie gesagt, Vergrämung heißt eben auch Abschüsse. Die Abschüsse in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten 10, 20 Jahren waren also nie mehr 800 bis 1000 Kormorane an den Teichanlagen und nach Kormoranverordnung im letzten Jahr nur noch 400.
Vielen Dank, Herr Herrmann. Wir kommen jetzt zur zweiten Runde, nachdem die Gruppe BSW nicht anwesend ist. Und wir starten wieder mit der SPD-Fraktion. Frau Dr. Seißel, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben jetzt gehört, dass die Länder viel regeln können und das aber in unterschiedlichem Maße tun. Herr Susat, Sie haben das Land Baden-Württemberg aus meiner Sicht deutlich kritisiert. Sachsen ist auch angesprochen worden, was offensichtlich anders vorgeht. Meine Frage ginge deswegen an Herrn Wüstenberg. Was können denn die Länder tatsächlich rechtlich regeln in Deutschland?
Herr Wüstenberg, bitte schön.
Ja, die Frage, was die Politik regeln kann, generell ist zu unterscheiden in Unionsrecht, Bundesrecht und Landesrecht. Das Unionsrecht und Bundesrecht ist aus meiner Sicht vollkommen ausreichend. Dann gibt es die Vorschrift Paragraph 45 Absatz 7 Satz 4. Da wird verwiesen auf die Möglichkeit, dass die Landesregierung Rechtsverordnungen erlassen können. Hier haben wir es mit der Kormoranverordnung zu tun, beziehungsweise mit der Wolfsverordnung bei anderen Tierchen. Und genau das ist das Problem. Also Sie brauchen auf Bundesebene aus meiner Sicht gar nichts zu machen. Und die Kormoranverordnungen der Bundesländer sind aus meiner Sicht falsch geschrieben. Wenn man das Ziel haben möchte, dass man vor Ort rigoros auch mal Kormorane abschießen möchte, weil das deutsche Recht und das Unionsrecht und das internationale Recht lassen diese Möglichkeit jetzt schon komplett zu. Man muss es nur machen. Aber die Landesregierungen haben Kormoranverordnungen erlassen, die genau das, was gewünscht ist politisch, nicht erlauben. Das heißt, ich gebe Ihnen jetzt aber keine weiteren Details. Die Landesregierungen müssten ihre Kormoranverordnungen ändern, und zwar so, dass die politischen Wünsche, die alle sein können, wie sie wollen, umsetzbar sind. Also die Schuldigen sind hier nur die Bundesländer.
Frau Dr. Seißel.
Ja, vielen Dank für diese sehr klare Aussage. Dann würde ich gerne noch mal Herrn Brinker fragen. Land Baden-Württemberg, die Verordnung ist schon angesprochen worden. Ich weiß, dass es natürlich eine Landeseinrichtung ist, in der Sie arbeiten, aber vielleicht könnten Sie trotzdem eine Einschätzung zu der Landesverordnung zum Kormoran geben.
Das ist tatsächlich für mich eine schwierige Frage, weil ich A, mich juristisch nicht auskenne und die Sache durch eine fischökologische Brille betrachte. Und ich sehe einfach nur den Missstand, den wir haben. Ich sehe, wie hoch die Fische gefährdet sind, wie die Gewässer leiden und auch die Fischerei, die mir auch wichtig ist. Und dass einfach es unglaubliche Hürden gibt, wenn man etwas tut, auch wenn wirklich berechtigte Gründe da sind, wenn man Fachargumente auflegen kann, die zeigen kann, okay, da passiert was, da sollte man in irgendeiner Art und Weise schützend eingreifen. Dann verzweifeln die Menschen, weil sie das einfach nicht geleistet kriegen, was gefordert wird. Und es ist auch komplex und schwierig in der Natur, gerichtsfeste Nachweise zu bringen und alle anderen Einflussfaktoren immer ganz sauber rauszurechnen und zu quantifizieren. Das ist in der Regel einfach nicht angemessen vom Aufwand her. Ich muss leider so allgemein darauf antworten. Entschuldigung.
Gar kein Problem. Vielen herzlichen Dank. Darf ich? Entschuldigung.
Sie dürfen weiter, bitte schön. Okay,
danke schön. Wenn ich darf, würde ich gerne eine Frage an die Bundesregierung stellen.
Das ist ja eine Sachverständigenanhörung, wo nur die Sachverständigen befragt werden.
Okay. Können Sie später gut machen. Dann werde ich das später tun und damit schenke ich gerne die restliche Zeit den Kolleginnen und Kollegen.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit der CDU-CSU-Fraktion und der Kollege Meyerlei. Hat das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, wir haben jetzt ja schon über die verschiedenen Rechtsgrundlagen, Bundesrecht, Landesrecht viel gehört und haben auch gesehen, dass grundsätzlich mal das Bundesnaturschutzgesetz ja auch Ausnahmen zulässt von den Vorschriften für geschützte Arten und zwar zur Abwendung ernster fischereiwirtschaftlicher Schäden sowie zum Schutz der natürlich vorkommenden Tierwelt, so steht es da geschrieben. Und trotzdem sehen wir, dass sich der Umgang mit dem Kormoran in den Bundesländern deutlich unterscheidet. Und ich möchte den Herrn Professor Brinker auch hierzu befragen. Warum ist es Ihrer Meinung nach so und wie könnte man dem vielleicht begegnen?
Bitte schön.
Ja, das scheint mir auch tatsächlich ein bisschen an der Ausgestaltung und der Art und Weise, wie man die Möglichkeiten, die da sind, lebt, zu liegen. Wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel beim Fitnesscheck der Europäischen Kommission rausgekommen ist, als die FFH-Arten betrachtet wurden und die Vögel im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie, dann muss man klar sagen, dass die Fische die Artengruppe sind, die am schlechtesten dastehen in der EU und die Vögel sind die, die am besten dastehen. Oft höre ich dann aber Argumente, die sagen, wir können an dieser Stelle in diesem Schutzraum nicht tätig werden, weil andere Schutzgüter durch diese Störung gefährdet sind, obwohl diese Schutzgüter oftmals einen deutlich geringeren Gefährdungsgrad unterliegen. Und wenn ich dann in andere europäische Nachbarländer oder Bundesländer schaue, wo Fischartenschutz, Gewässerschutz einen hohen Stellenwert hat, dann geschieht das, die Umsetzung, die Möglichkeiten, die Ausgestaltung einfach in einer höheren und effizienteren Art und Weise, als man das in manchen anderen Bereichen sieht. Und das ist einfach schwierig. Das hängt daran, glaube ich, dass man auch dass es ein komplexes Thema ist, dass es wenig gute Leitlinien gibt, vielleicht auch für Menschen, die sich jetzt nicht mit allen Thematiken auf Vogelschutzebene, auf rechtlicher Ebene, auf fischereilicher Ebene auskennen. Dass da vielleicht einfach so eine Art Leitfaden fehlt. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier weiterkommen könnte, wenn man wirklich einen Praxisleitfaden entwickeln könnte, der nachvollziehbar und mit leistbaren Kriterien aufzeigt, was man einbringen muss, damit man vielleicht ins Handeln kommt. Und dann könnten vielleicht daran aufgehangen die Naturschutz- und Fischereiverwaltung arbeiten und gemeinsam vorankommen. Aber ja, wäre vielleicht so eine Hoffnung.
Vielen Dank, Herr Professor Brinker. Und Herr Kollege Meyer-Leis, Sie haben weiter die Gelegenheit zu fragen.
Ja, Professor Brinker, da würde ich gerade noch eine weitere Frage an Sie stellen wollen. Wir haben heute auch wieder als Argument gehört, die Korrelation zwischen dem Einwirken des Kormorans und dem Rückgang von Fischbeständen, die sei noch nicht per Gutachten erwiesen. Und jetzt möchte ich Sie fragen, was sind denn Ihre Praxiserfahrungen? Was sehen Sie vor Ort für Bilder, die auf eine entsprechende Korrelation hinweisen? Und wäre das überhaupt durch eine Studie nachweisbar?
Bitte schön.
Ja, diese Art von Studien sind sehr aufwendig, deswegen gibt es auch wenige. Die Kollegin Winkelmann neben mir hat eine ganz tolle Studie in diesem Kontext gemacht, aber wir haben auch in Baden-Württemberg Untersuchungen, wo das wissenschaftlich untersucht wurde und auch publiziert wurde, am Untersee beispielsweise. Und wir haben ein ganz eindrückliches Fallbeispiel, die Jagst, also ein fischökologisches Juwel, was leider auch durch einen Katastrophenfall mal Berühmtheit erlangt hat hier. Da gab es den starken Verdacht, dass der Kormoranfraß ursächlich ist für einen schlechten Zustand des Gewässers über einen weiten Flussabschnitt. Dann gab es eine Allgemeinverfügung. Die Kormorane wurden vergrämt. Die Fischarten, insbesondere die, die vom Kormoran direkt gefressen werden, haben sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr erfreulich erholt. Und dann hat man nach wenigen Jahren diese Allgemeinverfügung auslaufen lassen und wieder den Normalstatus eingeführt. Und innerhalb von Jahresfrist war der Zustand wie zuvor erreicht und sogar noch unterschritten. Also ich glaube, dass es tatsächlich nicht leistbar ist, das alles quantitativ von Einflüssen des Klimawandels, invasiven Arten und so weiter zu lösen, dass wir aber doch sehr klar sehen können, wo massive Einflüsse da sind. Und ich glaube, das steht auch wissenschaftlich mittlerweile außer Frage. Wir sehen es ja auch, dass in der deutschen Roten Liste für die Fische der Kormoran für ganz explizit für Arten als eine wesentliche Gefährdungsursache genannt wird. Und das fällt nicht vom Himmel. Also ja, ich glaube, das kann man sehr deutlich sagen, dass das nachgewiesen ist.
Vielen Dank, Herr Professor Brinker. Wir fahren dann fort mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Und das Wort hat der Kollege Kretz.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Herrmann. Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement das Nature Restoration Law erwähnt. Da würde ich Sie gern fragen, was Sie sich konkret in der Fragestellung davon erhoffen, wenn wir künftig durch das Nature Restoration Law eben den entsprechenden Rahmen haben für die Wiederherstellung der Natur. Und dann würde ich gerne noch mal auf die lokale Vergrämung eingehen. Die Frage kam gerade schon, aber wenn Sie noch mal ein bisschen dann im Anschluss erklären könnten, also wo funktioniert das gut, wie muss man das machen, dass es gut funktioniert, weil Sie ja gesagt haben, dass Sie das als die einzige wirkungsvolle Lösung auch sehen würden.
Bitte schön.
Das Nature Restoration Law ist ja sozusagen ja eigentlich ein weiteres Instrument, was uns die EU sozusagen ja vorgibt, um jetzt Lebensräume wiederherzustellen. Und natürlich sozusagen, wir haben aber gerade für die Fließgewässer auch die Wasserrahmenrichtlinie. Ich kann es also nicht endgültig beurteilen, welchen zusätzlichen Effekt sozusagen das Nature Restoration Law für die Fließgewässer bringt. Auf alle Fälle haben wir hier EU-rechtliche Instrumente, die uns dazu verpflichten, sozusagen natürliche Lebensräume wiederherzustellen. Und das ist natürlich in jeder Hinsicht positiv für alle möglichen. möglichen Arten, nicht nur für die Fischarten, sondern natürlich auch für die Amphibien. Ich weiß natürlich, sozusagen Nature Restoration Law, wir gucken natürlich in Mecklenburg-Vorpommern ganz stark auf die Moore. Nicht? Moore sind natürlich auch mit Gewässern in Kombination und so weiter. Da erwarten wir schon, dass also sozusagen das Lebensraumangebot für diese Arten sozusagen sich deutlich verbessert und dementsprechend auch diese Arten eine höhere Resilienz haben gegenüber negativen Einflüssen, sprich auch Prädation. So das Thema Vergrämung. Nicht? Also sozusagen, ich habe dargelegt, dass es also sozusagen mit einem Bestandsmanagement nicht funktionieren wird. Das wird also EU-weit sozusagen ein derartiges, sagen wir so, reduzierend von Brutvögeln, von Altvögeln, Eingriffe, derartig harte Eingriffe in Brutbestände, das wird es nicht geben und das ist also ein aussichtsloser Ansatz. Die Vergrämung vor Ort, wie gesagt, wir haben immer an den Fischteichanlagen und das sind sozusagen in Mecklenburg-Vorpommern die Hauptkonfliktpunkte, dann eben den Leuten die Abschussmöglichkeit gegeben. Nicht einfach sozusagen Vergrämung durch Abschuss. Es gibt natürlich unter Umständen in Einzelfällen auch andere Möglichkeiten. Also ich hatte auch mal, es gibt auch mal so einen Fall, dass man eine Brutkolonie verhindert hat auf einer Insel mit einem sehr seltenen oder einmaligen Baumbestand, wo man gesagt hat, okay, hier reichen jetzt geringere Störungen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen sozusagen muss man gucken, dieses ganze Spektrum von möglichen Vergrämungsmaßnahmen durch Störungen, durch Abschuss und so weiter, dass man die Kormorane dort fernhält, wo sie also tatsächlich einen Konflikt darstellen. Und wir haben sozusagen eigentlich das Vorbild des Schweizer Kormoranplans aus dem Jahre 2005, wo sie gesagt haben, Konfliktgebiete identifizieren, dort radikal vergrämen, in den anderen Gebieten die Kormoran in Ruhe lassen, damit man so letzten Endes sozusagen sie nicht wieder zurückjagt. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, womit man in der Schweiz damals auch ganz gute Erfahrungen gemacht hat, der nicht hundertprozentig funktionieren wird, aber der tatsächlich sozusagen zur Reduzierung der Konflikte führen wird.
Vielen Dank, Herr Herrmann. Herr Kretz.
Ja, ich würde gerne eine Frage noch mal an Sie, Herr Herrmann, aber auch gleich danach an Herrn Sosat stellen, also weil Sie gerade die Schweiz genannt haben. Also die Frage, wo funktioniert es gut, wo funktioniert es nicht gut? Vorhin fiel, glaube ich, Dänemark. Also Herr Herrmann, wenn Sie noch mal kurz vielleicht sagen könnten, welche anderen europäischen Länder arbeiten gut mit der lokalen Vergrämung? Und an Herrn Sosat, weil ich selber aus Baden-Württemberg bin, mich würde interessieren, warum sind Sie der Meinung, dass es in Ihren konkreten Beispielen vor Ort nicht funktioniert? Da würde mich wirklich interessieren, die konkreten Erfahrungen.
Bitte schön.
Also ich habe ja durchaus sehr engen Kontakt mit den dänischen Kollegen. Das ist vor allem Thomas Breinballe, einer der führenden Kormoran-Spezialisten hier im Ostseeraum. Und es ist also ganz klar, dass auch Dänemark macht keine Bestandsregulation. Dänemark hat sozusagen Abschussmöglichkeiten im Umfeld von Fischereigebiet auf der Ostsee. Da wird eine gewisse Anzahl sozusagen von Kormoran jedes Jahr geschossen. Sie machen ein Eier einölen sozusagen in einem Umfang von 5 bis 6 bis maximal 22%. Das ist mehr so experimentell, beziehungsweise an wenigen Orten wird das überhaupt gemacht. Und da nur sozusagen, um dann gewisse Konflikte in der Nachbrutzeit zu reduzieren. Das ist also nicht irgendwo ein erfolgreiches Bestandsmanagement, das gibt es in Dänemark auch nicht. Ja? Und das verfolgt auch keiner sonst weiter im Ostseeraum. Nicht? Also diese Ambition, wir reduzieren jetzt einen Bestand, um Konflikte zu reduzieren, nicht? Die gibt es nirgendwo.
Herr Sosa, bitteschön.
Ja, warum funktioniert es zumindest in Baden-Württemberg nicht? Neuestes Beispiel wieder die Jagd. Herr Brinker hat es vorhin erwähnt. Wir haben jetzt wieder eine Genehmigung zum Vergrämen an der Jax. Das Problem ist ja, dass wir zwar eine Kormoranverordnung haben grundsätzlich, aber die gilt nur außerhalb von Schutzgebieten. Und wenn ich die Schutzgebietskulisse Baden-Württemberg angucke, dann erkenne ich das Gewässernetz. Die Schutzgebiete ziehen sich 10 Meter links und rechts der Jax, 10 Meter links und rechts des Kochers, immer links und rechts die Flussläufe lang. Wir dürfen also die Kormorane da mit Kormoranverordnung schießen, wo sie nicht sind. Und da, wo sie sind, dürfen wir erstmal nicht ran. Also Einzelentscheidungen. Der Aufwand ist gewaltig. Die Vereine zerbrechen darüber. Die Verfahren gehen 3, 4, 5, 6, 7 Jahre lang, bis überhaupt mal darüber entschieden wird. Der Aufwand, der für die Angelvereine, der von den Angelvereinen verlangt wird an Datensätzen, ist für einen normalen Verein nicht machbar, ist eigentlich meiner Meinung nach auch nicht Aufgabe eines Angelsvereins. Es geht hier um Naturschutzthema an Wildgewässern. Das sollten eigentlich andere machen.
Vielen Dank, Herr Sosa. Wir müssen auf die Zeit achten.
Auf die Zeit, ah, gut.
Fahren dann deswegen
ganz schnell an der Jagd.
Einsatz.
Aufwendig wurde das Ding so konstruiert, dass ja der lokale Bestand nicht reduziert wird.
Dankeschön. Wir fahren fort mit der FDP-Fraktion und erneut das Wort die Kollegin Harzer. Bitte schön.
Ich schließe mich gleich an die Frage meines Vorredners an und würde Sie bitten, Herr Sousa, das noch mal ein Stück auszuführen, was Sie jetzt abbrechen mussten, weil meine Frage in die gleiche Richtung gegangen ist. Sie hören mich nicht? Jetzt nochmal, ich schließe mich an die, meinen Vorredner an, an die Frage und würde Sie bitten, dort fortzusetzen, Ihre Rede, wo Sie gerade das beendet haben, weil es mich persönlich natürlich auch interessiert, woran die Abschlussgenehmigung scheitert, beziehungsweise welche Schwierigkeiten Sie haben. Danke.
Bitte Mikro anstellen. Herr Sousa, bitte Mikro anstellen.
Ja, danke schön. Lief das Ganze dann so, dass aufwendig geprüft wurde, bei wie viel Abschüssen vor vielen Jahren, es gab eine vorige Abschussgenehmigung, der Kormoranbestand dadurch nicht gefährdet war. Dann hat man da ein bisschen rumgerechnet und dann hat man maximale Abschusszahlen festgelegt, die sehr gering sind. Und das Ganze über 4 Landkreise, Sie können sich vorstellen, wie viele Jagdreviere es sind, und maximal 50 Vögel im Jahr. Jetzt haben Sie dort zig Jagdreviere, die sind nicht untereinander vernetzt, aber beim 51. Vogel würde sich der Jäger strafbar machen. Also ein Konstrukt, das so in der Umsetzung eigentlich gar nicht machbar ist. Und wir haben Jäger, die sich nicht trauen, Kormorane zu schießen, nicht zu wenig, aus Angst vor Repressalien vor Ort. Das ist der Ist-Zustand.
Danke, Herr Sousa. Frau Harzer, bitte.
Ja. Meine Frage, die letzte Frage richtet sich an den Herrn Wüstenberg. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es so, dass die Verordnungen, die in den Bundesländern bisher vorliegen, im Prinzip die Länder A, die Möglichkeit haben, diese Abschüsse vornehmen zu lassen, dass aber B in der Umsetzung die so ausgestaltet sind, dass es praktisch nie wirksam ist.
Ja, im Prinzip ist es so. Also erstens, sie sind komplett falsch formuliert. Das heißt, wir haben ja eben gerade gehört, in den Naturschutzgebieten darf nicht geschossen werden. Das Artenschutzrecht lässt das aber offen. Man kann auch in Naturschutzgebieten schießen. Man will es aber nicht auf Landesebene. Da kann ich nur sagen, Pech gehabt. Wer nicht will, der sitzt dann hier sozusagen am falschen Ort. Also wir müssen zu den Landesparlamenten gehen. Dann das andere Problem ist natürlich die Umsetzung. Also auf Landesebene ist das Thema nicht wichtig genug. Deshalb funktioniert auch nichts. Also in Niedersachsen jetzt in Bezug auf Wölfe funktioniert das zumindest auf der Behördenebene gut, in der Qualität natürlich überhaupt nicht. Da ist es dann so, dass die Wölfe ja auch mehrere Landkreise überschreiten und dann sagt eben die nächsthöhere Behörde, der dortige NLWKN, wir sind jetzt zuständig und erlassen dann eine größere Ausnahmegenehmigung. Für Sie jetzt auf Bundesebene kann ich nur sagen, Ausnahmegenehmigungen nach § 45 Absatz 7 Satz 1 sind aus meiner Sicht für Sie das einzige richtige Mittel. Und wenn Sie den Satz 4 von dieser Vorschrift streichen, das heißt den Ländern die Berechtigung nehmen, Rechtsverordnung zu erlassen, erreichen Sie Ihre Ziele viel schneller. Also die Hindernisse sind für mich nur auf Landesebene zu sehen, weil die Kormoranverordnung und auch die Wolfsverordnung, also vor allem die Wolfsverordnung, sind totaler Schwachsinn, weil sie nämlich genau das Ziel konterkarieren, aus verschiedenen Gründen. Das heißt, wir könnten jetzt aus Anwaltssicht oder Naturschutzvereinigungssicht fast immer gewinnen, weil die Gesetze geschlampt sind.
Danke, Herr Wüstenberg. Frau Harzer.
Ich stelle den Rest meiner Zeit zur Verfügung.
Vielen Dank. Dann fahren wir fort mit der AfD-Fraktion. Das Wort hat der Kollege Bleck.
Vielen Dank, Herr Hirte. Herr Dr. Zelder, Sie haben vorhin ausgeführt, dass viele Flächen, auf denen Teichwirtschaften betrieben werden, unter Schutz gestellt wurden. Das impliziert ja, dass die Teichwirtschaften nicht nur wirtschaftlich sinnvoll sind, sondern auch ökologisch. Können Sie dazu Ausführungen machen?
Herr Dr. Zelder, bitteschön.
Also wie gesagt, die Teichwirtschaften sind ja teilweise 800, 500 Jahre alt und wurden ja künstlich angelegt zum Zwecke der Fischernährung. Und mit dieser Anlage der Teiche haben sich viele Tierarten angesiedelt, sehr hochspezialisierte Tierarten, die jetzt natürlich streng geschützt sind. Und das gilt oftmals natürlich dann auch Konflikte in den Teichwirtschaften, gerade in die Teichwirtschaften, die dann, wie gesagt, unter Schutz gestellt wurden. Und die Problematik besteht darin, dass wenn jetzt eine Tierart zurückgeht, zum Beispiel der Laubfrosch oder die Rotbuchunke, dann wird manchmal der Versuch unternommen, dass das dann dem Teichwirt unterstellt wird, obwohl er ja gar nicht den direkten Einfluss hat. Und da kommen wir wieder auf die Kormorane zurück. Wir mussten zum Beispiel unsere Satzfischproduktion einstellen, weil der Einfall von Kormoranen so extrem hoch war, dass wir dann keine Satzfischteiche mehr angelegt haben. Und aber gerade die Lurche, Rotbauch, Unke und Laubfrosch sind auf diese Satzfischteiche angewiesen als Habitate und auch als Lebensraum, in denen sie sich besonders gut vermehren können. Das hängt einfach mit der Art und Weise der Bewirtschaftung der Teiche dann zusammen. Das heißt also, ja, wir erleben hier auch einen Konflikt, den wir irgendwie aushalten müssen. Was ich eben sehr bedauere, ist, dass wir am Ende Flächenförderung einbüßen, weil man uns die falsche Bewirtschaftung unterstellt.
Danke, Herr Dr. Zelder. Herr Bleck.
Ja, eine weitere Frage. Und zwar ist vorhin auch vom Herrn Wüstenberg angesprochen worden, dass die Teichwirtschaft sicher schützen könne, indem sie die Teiche mit Netzen überspannt. Jetzt ist die Frage, Sie hatten in Ihrer Stellungnahme angegeben, dass das weder praktisch noch finanziell leistbar sei. Und was ich noch interessanter finde, dass dies auch nicht im Einklang mit den Schutzgebietsverordnungen stünde. Können Sie dazu Ausführungen machen?
Ja, also. Dankeschön. Also das ist tatsächlich nicht praktikabel. Die Idee ist vielleicht ganz gut in kleineren Teichen, die nicht mehr als 100 Quadratmeter haben. Da kann man das vielleicht machen. Aber hier in Sachsen gibt es ja Teiche, die sind, ich sage mal, im Durchschnitt 30 bis 100 Hektar groß. Wie wollen Sie das praktizieren? Und vor allen Dingen, wie soll das Landschaftsbild aussehen? Stellen Sie sich das mal vor. Es gibt ja schon viel Aufregung jetzt mit den Windparks. Wie sollen die Teiche aussehen, wenn die alle mit Netzen überspannt sind? Und dann ist es natürlich ökologisch völlig widersinnig, Netze zu spannen, weil ja viele, viele andere wichtige und schützenswerte Tierarten von den Fischteichen mit leben. Ich hatte es ja schon angesprochen, das ist der Seeadler, das ist der Fischadler, das ist der Eisvogel und so weiter. Das sind verschiedene Entenarten, die verfangen sich dann in den Netzen. Wie soll das dann aussehen? Das wäre ja eine Katastrophe.
Vielen Dank. Ja, weil ich schon Herrn Wüstenberg angesprochen habe, möchte ich ihm auch die Gelegenheit geben, dann auch dazu noch was zu sagen.
Ja, die Vorschrift ist auch unveränderbar. Das ist nämlich Paragraph 45 Absatz 7 Satz 2. Da geht es um die zumutbare Alternative. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Da muss sachlich und fachlich begründet werden, weshalb die Teichüberspannung möglich ist oder eben nicht möglich ist. Wenn man zum Ergebnis kommt, plausibel, dass es nicht möglich ist, dann schaltet diese Alternative aus und dann kann geschossen werden. Also es fehlt an der fachlichen Kompetenz seitens der Behörden in dem Fall. Und das wird vernebelt durch diese Kormoranverordnungen. Weil die Menschen, die auch in den Behörden sitzen, sagen immer, ich habe eine Verordnung, das ist ja toll. Leider ist die Verordnung nicht toll.
Dankeschön.
Ja, ich hätte Herrn Wüstenberg schon fast noch die Frage gestellt, wie es sich dann mit der konkurrierenden Gesetzgebung in der Umweltpolitik zwischen Bund und Ländern verhält, wenn man die Länder da quasi ein Stück weit entmachtet. Aber ich glaube, jetzt haben wir die Zeit schon gar nicht mehr.
Dankeschön. Dann fahren wir fort mit der Linken, Frau Latendorf.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch mal eine Frage an Herrn Dr. Brinker. Wir haben ja jetzt gehört, sozusagen Schwerpunktsetzung, Artenschutz. Wir haben einerseits den Kormoran, andererseits die Fischarten, die eben auch in ihrer Existenz bedroht sind. Sehen Sie hier eine falsche Schwerpunktsetzung im Artenschutz in Deutschland?
Herr Professor Dr. Brinker.
Das ist eine problematische Frage. Ja, mag man mir vielleicht nachsehen. Also ich bin natürlich ein Fischmensch und vielleicht habe ich da eine Fischbrille auf, die nicht ganz korrekt sich die anderen Arten anschaut. Aber wenn ich mir Naturschutz anschaue, dann ist für mich es so, dass alle Arten eigentlich die gleiche Berechtigung haben. Manche sind uns Menschen näher. Also der WWF hat nicht umsonst einen Panda-Bären im Logo und nicht eine Gelbbauchunke oder so etwas. Trotzdem, damit die Natur funktioniert, damit die biologische Diversität erhalten bleibt, ist es wichtig, dass man sie als ganzes und vernetztes System betrachtet. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was zum Beispiel dieser Fitnesscheck, den ich schon erwähnt habe, ergeben hat, und ich sehe, dass die Fische einfach mit Abstand hier in Europa am schlechtesten dastehen und weiß, wie wichtig sie sind, damit die Gewässer ihre Ökosystemdienstleistungen bringen können, damit sie ökologisch funktionieren und damit auch die anhängenden Prozesse auch mit der Vernetzung zum Land hin möglich sind, ja, dann glaube ich, dass man doch deutlich mehr und genauer bei diesen Arten auch hinschauen sollte, dass der Blick da nicht an der Wasseroberfläche stoppen sollte, was man gerne mal sagt in diesem Kontext. Und sicher kein böser Wille, aber ich versuche immer wieder die Hand zu heben und zu sagen, schaut dahin, da ist auch sehr viel Wichtiges, was wir erhalten müssen.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Brinker. Und damit kommen wir auch zum Ende der zweiten Runde und wir starten in die dritte. Es muss nicht jeder seine 5 Minuten ausschöpfen, auch mit Blick auf die Zeit. Wir starten erneut mit der SPD-Fraktion. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Wüstenberg, für die Klarheit in den Antworten. Und ich will noch mal nachfragen an den Herrn Herrmann und vielleicht an den Herrn Sosert. Vielleicht können Sie das nacheinander gemeinsam beantworten. Wenn sich jetzt abzeichnet, dass die Lösung für das Problem wahrscheinlich gar nicht unbedingt hier auf Bundesebene liegt, sondern wir zu einer handhabbaren Größe der Bestände kommen, dann wäre tatsächlich für mich so ein bisschen die Frage, von welchen Größenordnungen sprechen wir denn? Also wir, irgendwie haben sich ja die Bestände bei 23.000 Brutpaaren so eingependelt. Also es ist nicht zu erwarten, dass die jetzt explodieren werden, wenn ich es richtig weiß. Allerdings sind sie auch leider nicht gleichmäßig verteilt, sondern regionale Schwerpunkte. So viel habe ich verstanden. Was wären denn jetzt Ihre konkreten Hinweise jeweils, wie man das vielleicht auf Landesebene dann zu regeln hat? Wenn Sie uns da einfach noch mal mitnehmen könnten, das würde mich sehr interessieren. Vielleicht erst Herr Herrmann und dann Herr Sosert.
Danke, Herr Träger. So machen wir es. Erst Herr Herrmann, bitte.
Ja, da wir also, wenn wir vom Bestand reden, müssen wir vom europäischen Bestand reden. Es gibt keinen deutschen Bestand und so weiter. Es gibt Kormorane, die aus dem gesamten europäischen Raum sich nach Deutschland bewegen. Und dementsprechend haben irgendwelche Eingriffe in unseren deutschen Brutbestand auch letzten Endes keine Wirkung im Winter, Herbst oder in der Nachbrutzeit und so weiter. Das ist also sozusagen, da können die Bundesländer überhaupt nichts machen irgendwie im Hinblick auf Bestand. Was natürlich geht, was die Bundesländer ganz klar in der Hand haben, da gebe ich Herrn Wüstenberg recht, das ist natürlich das Instrumentarium zur Vergrämung. Und natürlich gebe ich auch Herrn Sosa recht, dass man sagt, also wenn jetzt sozusagen da die Vergrämungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, nur maximal 50 und so weiter, kommen wir ran, wozu eigentlich? Also das muss nicht sein. Da, wo wirklich Vergrämung begründet ist, soll man dann auch die Vergrämung sozusagen zulassen und unkompliziert zulassen. Für uns waren das in den Fischteichanlagen sozusagen in jedem Jahr, das war ein Standard. Dann ging die Genehmigung sozusagen immer für ein Jahr sozusagen wieder raus. Innerhalb von einer Woche war das sozusagen gegessen und dann hatten die Teichwirte ihre Genehmigung für die Abschüsse an den Teichanlagen. Und damit konnten sie produzieren. Natürlich war das Kormoran trotzdem für sie ein Problem. Natürlich hätten sie besser produziert und weniger Ärger gehabt, weniger Aufwand gehabt. Aber das ist nun mal so. Also wir haben den Kormoran nun mal da. Und damit müssen wir leben. Wir müssen uns eigentlich mit der Realität arrangieren. Und was die Kormoranverordnung betrifft, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, haben wir da keine großen Einschränkungen. Im Binnenland darf an allen Gewässern außerhalb von Schutzgebieten eben auch geschossen werden. Das Abschussbestreben wird immer geringer. Es wurden nie mehr als 200 Kormorane pro Jahr geschossen, weil das überhaupt keine Notwendigkeit bestand. Klar, das ist an diesen Mittelgebirgsflüssen etwas ganz anderes. Da habe ich sozusagen eine viel stärkere Begründung. An den großen Seen, Kummerower See, Malchiner See, Müritz und so weiter, da habe ich auch keine wirkliche Begründung, dass ich da irgendwas verhindern muss durch Kormoranabschüsse. Und es wird kaum gemacht. Also die Abschusszahlen sind bei uns so extrem niedrig. Und ich würde einfach da den Hinweis sozusagen, wenn irgendwo der Konflikt da ist, muss ich für den konkreten Fall eben auch das Instrumentarium auspacken.
Vielen Dank. Herr Sosa, bitte.
Es geht es hier immer wieder um Teichwirtschaften. Das ist ein Thema. Da kann man wirklich was machen mit Vergrämung. Aber wie gerade erwähnt wurde, wir haben zumindest im Süden, in Mitteldeutschland, unsere Mittelgebirgsflüsse. Und da ist der Kormoran ein flächendeckendes Problem. Wir brechen uns nicht Gewinne in der Teichwirtschaft weg. Hier brechen uns die kompletten Fischbestände weg. Und das hat entsprechende Auswirkungen auf das Gewässersystem. Und deswegen können wir dort auch nicht einfach nur vergrämen. Ich kann nicht von Kocher an Jagst und von Jagst wieder zurück an Kocher vergrämen. Wie soll das funktionieren? Deshalb habe ich mehrfach gesagt, aus meiner Sicht ganz dringend eine Einstufung in Anhang 2 der Richtlinie. Und dann könnte man auch anders agieren. Und es muss hier auch durchaus zusammengearbeitet werden mit anderen Ländern. Also ein Bundesland in Deutschland allein wird da nichts machen können. Aber wenn sich Deutschland mit Schweden, Dänemark zusammentut und gemeinsam einen Vorstoß nach Brüssel macht und von Schweden und von Dänemark kommen klare Signale, dass an sowas auch interessiert werden, dann könnte man was bewegen. Und dann könnte auf der Ebene vielleicht wirklich das Ganze mal vorangehen, dass wir nicht nur von Bach zu Bach zu Bach die Vögel jagen, wenn wir überhaupt die Erlaubnis dazu haben.
Vielen Dank, Herr Sosat. 20 Sekunden macht, glaube ich, keinen Sinn für eine weitere Frage, aber dann nicht mehr für die Antwort. Das ist ja dann wenig ertragreich. Deswegen führen wir fort mit der Unionsfraktion. Wer spricht? Herr Mack, bitteschön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Man kann sich natürlich leicht machen und sagen, man kann jetzt sowieso nichts machen. Das wäre ja eine politische Bankrotterklärung. Man kann natürlich auch den Ländern die fachliche Kompetenz absprechen, aber ich glaube, wir brauchen Lösungen. Herr Jäger, meine Frage an Sie deswegen. Also die Jagd ist ja eine anerkannte Managementform. Und wenn man jetzt mal die Größenordnung des Problems sieht und dass man wahrscheinlich mit Ausnahmegenehmigungen eben nach dem bestehenden Recht nicht weiterkommt, wäre es dann nicht sinnvoll, dass man den Komoran in Anhang 2 der FFAH-Richtlinie aufnimmt, in der Vogelschutzrichtlinie aufnimmt, um dann eine Bejagung in den Mitgliedstaaten zu ermöglichen?
Ja, selbstverständlich ist das ein guter Ansatz. Es erleichtert vieles. Ich komme in der Regel viel leichter in Schutzgebiete rein, um dort aktiv zu werden. Bei der ganzen Sache muss man natürlich bedenken, dass wenn man die Jagd ausübt, muss man ja noch andere Sachen aus der Schutzgebiete betrachten. Man muss ja sehen, kann ich es machen aus Gefährdungsgründen, wo kann ich überhaupt jagen. Das ist sowieso schon relativ kompliziert, aber es vereinfacht vieles, es ist unbürokratischer. Ich habe dann eine Schonzeit, die muss ich einhalten. Das heißt, ich kann nicht so bestandsreduzierend eingreifen, als würde ich jetzt die Eier einölen. Das ist ja jetzt halt keine Jagd, sondern das ist wieder eine Managementmaßnahme. Aber die Jagd erlaubt über Anhang 2 der EU-Vogelrichtlinie ist eine wichtige Säule im Bestandsmanagement.
Vielen Dank, Herr Mack. Herr Kollege Meyerlei.
Ja, vielen Dank. Was haben wir heute gelernt? Ein vergräbter Kormoran ist nicht weg, er ist nur irgendwo anders. Deswegen meine Frage vielleicht gerade an Herrn Professor Brinker und Frau Dr. Winkelmann. Sie haben Ihre beispielhaften Fälle erwähnt. Wie stark müsste ich denn in eine Population eingreifen, sei es durch letale Entnahme oder aber ein massives Brutmanagement, um wirklich Effekte zu erzielen, die der Fischwelt hilfreich wären? Frage im Konjunktiv.
Vielen Dank. Ich würde sagen, ja, dann fangen wir an mit Frau Dr. Winkelmann. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich jetzt auch eine ganz schön schwierige Frage. Letztendlich gehen Wissenschaftler da immer mit Populationsmodellen ran. Das hatten die Kollegen aus der Ornithologie ja schon angedeutet. Wir haben eine bestimmte Reproduktionsrate, es gibt bestimmte Umweltfaktoren und entsprechend dieser Reproduktionsrate und Umweltfaktoren muss man das ausrechnen. Das kann ich jetzt also nicht hier im Schnellschuss einfach irgendwie mal eine Zahl sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass der Prädationseinfluss auf die Fische flächendeckend drastisch reduziert werden müssen muss. Also wir reden jetzt nicht von 2-3%, die der Fraßdruck reduziert werden muss, sondern da reden wir über 30% oder sowas in der Größenordnung. Um das zu erreichen, muss ich natürlich drastisch eingreifen. Also das ist was ganz anderes als die Vergrämung, die jetzt hier immer besprochen wurde. Es ist also ein drastischer Eingriff in den Bestand. Und weil die Kollegen sagen, das geht ja gar nicht, wir haben es ja noch nicht probiert, weil wir es gar nicht durften. Ja, also zu sagen, es geht nicht, das würde ich erst tun, wenn wir es probiert haben.
Herr Professor Dr. Brinker.
Ja, also dem möchte ich mich ganz deutlich anschließen. Es ist natürlich für uns jetzt als Fischökologen, glaube ich, nicht die richtige Kompetenzfrage, was müsste man bei den Vögeln tun. Aber ich bin ja jetzt in vielen Besprechungen und Sitzungen dabei gewesen, auch mit ornithologischer Fachkompetenz. Und dass das grundsätzlich nicht möglich wäre, wenn man entsprechende Maßnahmen setzt, das war nicht das Thema. Und das ist eigentlich auch, wir sehen ja, wie wir Menschen oftmals selbst unbeabsichtigt Arten und Tiere dann doch in die Knie zwingen. Es ist tatsächlich wirklich gefährlich, wenn wir jetzt großflächig Kormorane an bestimmten ausgesuchten Hotspots vergrämen und die dann ungehindert ins Hinterland verscheuchen, wo keiner mehr genau hinguckt. Da könnte der Schaden sogar noch größer sein als das, was man dann lokal an dem vergrämten Gewässer erreicht. Also das möchte ich auch ganz klar sagen. Das, was helfen würde, wäre eine Verringerung in der Fläche. Und das ist das, wo man nach Lösungen gucken sollte. Und es wird welche geben, davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube nicht, dass das nicht umsetzbar sein kann.
Vielen Dank. Dann fahren wir fort mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und das Wort und die Gelegenheit hat zu fragen Herr Kretz.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage zum Thema internationale Zusammenarbeit an Herrn Herrmann. Wir haben schon ein paar verschiedene europäische Länder genannt. Wo gibt es denn gute Beispiele, wie grenzübergreifend zusammengearbeitet wird? Herr Sosat hat ja auch gerade davon gesprochen. Ich glaube, Sie meinen einfach, die politische Mehrheit zu bekommen, um dann die Frage des Anhang 2 politisch zu beeinflussen. Das meine ich an der Stelle nicht. Ich meine praktische Zusammenarbeit am konkreten Fall mit der bestehenden Rechtslage. Aber da ist Baden-Württemberg, denke ich, auch ein gutes Beispiel, wo ja geplant ist, am Bodensee auch grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. Also da würde ich gerne Herrn Herrmann bitten und im Anschluss Herr Sosat, wenn Sie möchten, auch gerne kommentieren.
Danke, und Sie haben das Wort.
Ja, Zusammenarbeit, wo sie natürlich sehr gut funktioniert, ist sozusagen im wissenschaftlichen Austausch. Also ich arbeite natürlich mit allen baltischen Kollegen, so da wo also der Hotspot des Kormorans ist, zusammen. Und natürlich sind wir sozusagen, was die Kenntnisse betrifft, auch sehr wohl im Austausch. Wir sind auch im Austausch sozusagen, was die Maßnahmen betrifft. Ich sehe natürlich sozusagen, muss auf einen Aspekt hinweisen. Die Fließgewässer sind aus der Sicht des Kormorans ein Randnahrungshabitat. Ja? Der Kormoran, das Hauptnahrungshabitat im Greifswalder Bodden, haben wir im August 80.000 Kormoran. Das ist übrigens kein Problem, da frisst ja die Schwarzmundgrunde, das ist sozusagen. Also aus der Perspektive des Kormorans sind dessen Hauptlebensräume woanders. Jetzt im Hinblick auf Zusammenarbeit, Management, nicht sozusagen, da ist mir nichts bekannt, dass es da so irgendwie grenzüberschreitend was passiert. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wie das im Bodenseeraum, da bin ich nicht ganz so vertraut mit, aber es ist mir eigentlich nichts bekannt, dass man da sozusagen da irgendwelche Aktivitäten laufen. Wenn, dann wäre es natürlich ganz sinnvoll, sowas zu machen im Hinblick auf sozusagen so einen Vergrämungsplan, wie eben damals der Schweizer Managementplan oder Maßnahmenplan hieß der Schweizer Maßnahmenplan, wie der sich das ausgeguckt hat. Sowas wäre natürlich sozusagen als grenzübergreifende Maßnahme total sinnvoll, weil es natürlich keinen Sinn macht, in Bayern was zu machen, was in Frankreich dann nicht auch irgendwo abgestimmt wird. Nicht? Ganz klar, aber wie gesagt, im Ostseeraum haben wir sowieso ein bisschen andere Situationen.
Herr Herrmann, vielen Dank. Herr Sosat, haben Sie Erfahrungen aus den grenzüberschreitenden Maßnahmen zu der Frage von Herrn Kretz?
Mikrofon. Was es gäbe, wäre zum Beispiel das Beispiel von der Kurzschnabelgans. Da findet ein adaptives Bestandsmanagement länderübergreifend statt. Ich glaube, Dänemark, Holland, dann Norwegen und Schweden arbeiten hier gezielt zusammen, um da was zu erreichen. Am Bodensee ist es geplant. Da würde ich aber eher dann Professor Brinker verweisen, der, glaube ich, an dieser Planung deutlich enger drin ist als ich. Aber da versucht man eben zwischen Bayern, Schweiz, Österreich und Baden-Württemberg was Entsprechendes aufzubauen.
Danke, Herr Sosat. Die Frage an Herrn Professor Brinker müsste aber der Kollege Kretz stellen.
Mache ich gerne.
Schön.
Ja, also am Bodensee ist es eine schwierige Gemengelage. Es ist ein internationales Gewässer. Die Kormorane sind zum Großteil auf dem Baden-Württemberg, an dem baden-württembergischen Ufer zu finden. Nicht zum Fressen, aber zum Brüten und zum Aufenthalt. Dort sind sie ziemlich sicher. Und da hat es jetzt einen komplexen Dialogprozess gegeben, wo sich Vertreter vom Naturschutz, von den Verwaltungen, von der Fischerei, von der Fischökologie, eigentlich alle, die in diesem Kontext arbeiten und unterwegs sind, zusammengefunden haben. Man hat Formulierungen erarbeitet, auf die man sich einigen konnte als eine fachliche Basis. Das ging dann von wie ist der Einfluss des Kormorans, ist er natürlicherweise am Bodensee. Also war wirklich eine komplexe Sache, kann ich jetzt nicht im Detail erläutern. Juristische Themen sind explizit ausgeklammert worden, weil sie die Sache noch mal auf ein ganz anderes Niveau heben. Jetzt im Moment ist die Situation so, dass ein Pilotvorhaben gestartet wird, um eine schonende Managementmaßnahme, das Einölen der Kormoraneier mittels Drohnen und Speiseöl, das hatten wir ja heute schon besprochen, auch in baumbrütenden Populationen auszuprobieren, wie das funktioniert, welche Störungen dann bei anderen Schutzgütern vorkommen. Und dann soll in einem Folge-Interreg-Projekt herausgearbeitet werden, wirklich wie hoch müsste die Anzahl an eingeölten Eiern sein, damit man einen Effekt hat. Wie lassen sich dann fischereilich begleitend positive Effekte belegen und welche Einflüsse hat das auf die anderen Schutzgüter und auf die Bestände des Kormorans am Bodensee? Da ist man also mitten im Geschehen, da soll etwas passieren. Und das macht auch nur international Sinn. In den Gesprächen können Sie sich vorstellen, die österreichischen Kollegen, wo eine bestimmte Anzahl an Kormoranen jedes Jahr reproduzierbar sich wiederfindet, die dann aber trotzdem Großteil der Vögel bei sich in der Fußacher Bucht am Fressen haben. Ja, da ist natürlich auch viel Konfliktpotenzial dabei, aber das kann man nur gemeinsam Hand in Hand angehen.
Vielen Dank, Herr Professor Brinker. Und wir kommen dann zur FDP-Fraktion. Frau Kollegin Harzer hat nochmal die Gelegenheit.
Vielen Dank. Ich habe nochmal eine Frage an Herrn Wüstenberg. Im letzten Jahr ist ja durch die EU-Kommission ein EU-weites Kormoranmanagement abgelehnt worden, der Antrag. Jetzt hören wir ja hier zum Teil bundesländerübergreifende Zusammenarbeit, länderübergreifende Zusammenarbeit. Aber aus meiner Sicht, wenn ich es richtig verstehe, würde ich Sie einfach nochmal um Ihre Meinung bitten, ist der Hauptansatzpunkt die EU-Ebene, um das zu regeln, das ein Kormoranmanagement oder der allgemeine Umgang in Europa?
Herr Wüstenberg, bitte.
Das ist nicht ganz richtig. Also auf europäischer Ebene ist vorgesehen, dass es das Monitoring gibt. Und in Deutschland haben wir dafür die Länder vorgesehen. Da bin ich wieder bei meiner Lieblingsebene. Und da müssten wir jetzt hier noch mal kurz unterscheiden, wen möchte ich eigentlich schützen? Also möchte ich die Fische gleich Biomasse und damit die Teichwirte schützen, also die Wirtschaft? Oder möchte ich die Fischarten schützen? Dann muss ich dafür natürlich erstmal Kenntnisse haben. Das heißt, das Monitoring sollte natürlich nicht in Bezug auf den Kormoran stattfinden, in Klammern nur, sondern natürlich hauptsächlich in Bezug auf die Fische oder Fischarten, wie die Bestände sich entwickeln, ob es die Arten überhaupt noch gibt. Da gibt es ein riesengroßes Vollzugsdefizit. Das heißt, die Vorschriften der Bundes- und europäischen Ebene sind komplett vollständig. Das Einzige, was Sie machen können, ist, aber das können Sie jetzt nicht, den Behörden auf der untersten Ebene sagen, dass sie die Bundesvorschriften umsetzen sollen. Und das andere, was Sie machen könnten, ist, Sie könnten die Länder entmachten, indem Sie den Satz 4 der Vorschrift streichen. Und damit haben Sie alle Kormoranverordnungen etc. weg. Und die Behörden wüssten dann, dass sie das Bundesrecht umsetzen müssen. Und damit haben Sie 100% erreicht. Mehr können Sie hier auf dieser Ebene nicht erreichen.
Dankeschön. Frau Harzer.
Danke, das reicht mir.
Vielen Dank. Wir kommen dann zur AfD-Fraktion und zum Kollegen Pleck. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Hirte. Herr Dr. Zelder, Sie haben ausgeführt, dass Sie dem Antrag von CDU und CSU in den Punkten 1 bis 5 inhaltlich voll zustimmen. Das sieht bei Punkt 6 etwas anders aus. Dort verweisen Sie darauf, dass Ihrer Meinung nach diese Forderung beziehungsweise die Aufnahme in das Jagdrecht einem vernünftigen Management entgegenstehen würde. Sie verweisen dann auf die sächsische Kormoranverordnung und dort verweisen Sie auf Vergrämungsmaßnahmen. Das hat mich jetzt ein bisschen verwundert und da würde ich noch mal nachfragen, wie muss ich das verstehen? Also reicht Ihnen jetzt Vergrämung aus oder benötigen Sie auch ein Bestandsmanagement? Und das Bestandsmanagement scheint aber von der sächsischen Kormoranverordnung nicht abgedeckt zu sein. Können Sie dazu Stellung nehmen?
Herr Dr. Zelter, bitte.
Ja, also da möchte ich erstmal grundsätzlich sagen, dass ich natürlich auch unterstütze, dass der Kormoran in den Anhang 2 der EU-Richtlinie kommt. Das wäre ganz wichtig, dass dieser hohe Schutzstatus nicht mehr bestehen bleibt. Ich möchte auch grundsätzlich sagen, natürlich möchten wir auch zusammenarbeiten mit den Flussfischern, mit den Anglern und den Seenfischern, weil wir ja alle am Ende in einem Boot sitzen. Und ich möchte dazu sagen, hier in Sachsen, wie gesagt, die sächsische Kormoranverordnung ist für uns eine sehr gute Regelung. Wir kommen damit sehr gut klar und das wird auch sehr gut von den Behörden umgesetzt. Also die Behörden haben da auch ein offenes Ohr für die Probleme in den Teichwirtschaften in dieser Richtung. Und worauf ich nochmal hinweisen möchte, ist, Es ist schwierig, weil das hier angeklungen ist mit dem Jagdrecht. Also ich würde schon diese Verordnung so beibehalten und den Kormoran nicht in das Jagdrecht aufnehmen, da er dann Schonzeiten bekommt. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn der Kormoran Schonzeiten bekommt, reicht das aus, wenn die Kormorane eine Woche im Teich, sage ich mal, fischen. Das müssen Sie sich vorstellen wie die Stare auf dem Kirschbaum. Die kommen so lange, bis der Teich leer ist. Und deswegen wäre eine Jagdzeit mit Schonzeiten für uns sehr, sehr problematisch. Schon eine Woche oder 14 Tage würden ausreichen, dass die Kormorane die Satzfischteiche komplett leer räumen. Deswegen denke ich, dass ein Jagdrecht jetzt einem vernünftigen Management entgegenstehen würde, sondern die Lösungen, die wir hier in Sachsen gefunden haben, die sind eigentlich beispielgebend, würde ich denken, auch für andere Bundesländer. Das könnte man bestimmt, wenn das so umgesetzt wäre, gut als Beispiel nutzen.
Danke, Dr. Zelter. Herr Bleck.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Wüstenberg. Herr Mack hat ja vorhin völlig zu Recht angesprochen, dass wir ein Problem haben und eine Lösung brauchen. Sie haben jetzt die Lösung angesprochen an den Paragraphen 45 Absatz 7 Satz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes heranzugehen. Dort sind ja die allgemeinen Ausnahmeregelungen durch Rechtsverordnung der Länder geregelt. Und da sagten Sie, im Grunde genommen müssen wir das abschaffen. Das bedeutet also, der Bundesgesetzgeber entmächtigt die Länder. Jetzt sehe ich aber nur folgendes Problem. Wir haben konkurrierende Gesetzgebung in dem Bereich. Das heißt also, wenn wir das ändern wollen als Bundesgesetzgeber, sprechen die Länder wiederum mit. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Länder nicht wahnsinnig begeistert sein wird, wenn er hört, möglicherweise entmächtigt zu werden. Also das wäre dann die Frage, inwieweit das überhaupt möglich ist.
Herr Wüstenberg.
Also in Artikel 72 Absatz 3, da steht drin, dass die Länder das Recht haben, vom Bundesrecht abzuweichen, in Klammern, aber nicht im Artenschutzrecht. Das heißt, sie dürfen nicht im Ergebnis dem Bundesrecht widersprechen. Wie die das dann genau machen, das ist dann die Aufgabe der Rechtskontrolle. Aber sie haben nicht die Hoheit sozusagen an die Länder delegiert im Artenschutzrecht, weil das steht im Grundgesetz ja ausdrücklich so drin, dass es nicht ist. Also wenn, dann haben Sie nur die Möglichkeit, im Jagdrecht den Ländern sozusagen zu viel zu übertragen. Aber das ist natürlich nach dem Grundgesetz gewollt. Und zur Jagd kann ich nur sagen, also nehmen Sie einfach die nicht geschützten Arten wie Wildschweine. Die laufen hier in Berlin auch herum. Und die Jäger haben es nicht geschafft, die Bestände zu kontrollieren. Wieso soll das dann bei anderen Tierarten funktionieren?
Vielen Dank, Herr Wüstenberg. Ich denke, wir machen dann weiter. Bitte? Wunderbar. Mit Frau Latendorf, last not least, bitteschön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Winkelmann, ich hatte an Ihrer Reaktion gesehen, als Kollege gesagt hat, Vollzugsdefizit in der Fischforschung, es gibt zu wenig Erkenntnisse, dass Sie da reagiert haben. Deswegen würde ich Ihnen die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren.
Bitteschön, Frau Dr. Winkelmann.
Ja, vielen Dank. Wenn es ums Monitoring ging, und da ging es ja, glaube ich, ums Monitoring, dass wir also ein Monitoring für die Fischbestände brauchen, da kann ich Sie wirklich völlig beruhigen. Im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinienmonitorings gibt es eine relativ gute Datenlage für die Fischbestände. Sicherlich erst ab dem Jahr 2000. Vieles, was davor ist, ist nur mittelprächtig in den Datenbanken. Das brauchen wir natürlich auch. Aber am aktuellen Monitoring ist eigentlich nichts auszusetzen. Also die Daten sind da. Und der Rückgang der Fischbestände, besonders der Mittelgebirgsflussfischarten, ist nachgewiesen. Also da muss man nicht mehr diskutieren. Der ist da. Und das kann man auch zeigen. Also an der Stelle besteht kein Defizit. Ich sehe teilweise ein wissenschaftliches Defizit. Aber das wird dadurch verursacht. Und das muss ich jetzt mal dazu sagen, dass Wissenschaft nie so frei ist, wie man denkt. Wir brauchen Geld, um zu forschen. Und es wird schwierig, bei bestimmten Forschungsfragen Gelder zu akquirieren, weil bestimmte Fragen wohl nicht gestellt werden sollen. Und deswegen möchte ich auch, Herr Herrmann sagt natürlich, wir kooperieren wissenschaftlich. Und das halte ich für ganz wichtig, dass auch sozusagen zwischen Vogel- und Fischschutz weiter kooperiert wird.
Vielen Dank, Frau Dr. Winkelmann. Frau Latendorf.
Ein gutes Schlusswort.
Sehr schön. Dann sind wir damit am Ende unserer Anhörung. Ich darf allen ganz, ganz herzlichen Dank sagen, vor allem den Sachverständigen, aber auch den Kolleginnen und Kollegen, Herrn Dr. Gesenhus fürs Haus, allen Besucherinnen und Besuchern noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Sitzungswoche mit unserem Ausschussvorsitzenden. Vielen Dank.